Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Meine Fresse, war das heute eine Episode?
Oh ja.
Also, dass es hinten raus wirklich nochmal so spektakulär wurde. Also erstmal, geiles Thema für alle, glaube ich. Wir haben heute individuell unsere großen 5 Serien auf jeden Fall rausgeknallt. Das war sehr spannend. Ich war selber sehr gespannt, was Alex da so für einen Geschmack hat. Also da sehr relatable natürlich das Thema. Sind wir auch gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann haben wir natürlich als Anlass genommen, dass der Beachvolleyball ja leider nicht rollen wird, wie man das Ganze vielleicht mal ein bisschen verändern könnte. Da habe ich mal ein paar Thesen raus.
Oh ja, Dirk
und ich überlasse es dir jetzt mal, das vielleicht so minimal anzuteasern, in welche Richtung das geht.
Naja, ich sag mal so viel. Erstmal Dirk Funk, der Revoluzer. Er will auf jeden Fall Änderungen vorantreiben. Und er kommt ja aus einer Sportart, die viele gute Sachen vormacht. So möchte ich das mal teasern. Davor haben wir natürlich noch ein bisschen tagesaktuellen Klamauk hier gemacht, beziehungsweise auch ernste Themen. Und eine bunte Vielfalt, eine gemischte Tüte, die wir euch heute hier präsentieren können. Da wünsche ich an der Stelle einfach viel Spaß dabei.
Beachvolleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
Stoklos will set. Survival to finish. Smith. Here comes Frohoff. Stop!
Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
Caipirinha wird in Fässern geliefert.
I will destroy your career in this moment.
Deutschland holt Gold!
So, Kontaktverbot wurde offiziell ausgeschrieben, noch keine Ausgangssperre, noch zumindest nicht, aber das änderte zumindest für unseren Podcast hier nichts, weil wir uns zumindest hier vor unseren Mikrofonen, zumindest digital und gefühlt, sehr nahe kommen werden wieder von, sag ich einfach mal moin, grüß dich.
Grüß dich Dirk, freut mich, dass wir es wieder schaffen, beziehungsweise so unkompliziert schaffen, weil ich sitze endlich mal wieder zu Hause im Büro, ist schon ein paar Wochen her, ne? Also, ich weiß gar nicht, wie lang, 5 Wochen oder so? 5 Wochen, glaube ich, haben wir jetzt irgendwie aus Ägypten, Dubai und Australien aufgenommen. Und jetzt, 4, glaube ich. Und jetzt wieder im heimischen Büro. Fühlt sich gut an. Und war auch ein bisschen komplizierter.
Ist es Home Sweet Home so ein bisschen? Doch ein kleines bisschen? Also ich meine, hast ja natürlich viel erlebt, war ja auch schön. Dubai war spektakulär. Ich glaube, vor allen Dingen auch Australien war jetzt natürlich auch echt nochmal eine Ansage. Aber hast du dich wieder ein bisschen eingelebt? Kommst du damit klar gerade mit dem Quarantänenzustand? Müssen wir natürlich ein bisschen drüber reden. Ich glaube, gerade für dich, der eigentlich immer unter Strom ist, ich meine natürlich mit eigenem Training, aber vor allen Dingen mit den ganzen Projekten auch nebenbei. Erstmal, das jetzt haben wir ja bei Instagram jetzt bei dir gesehen, dass du tatsächlich mal wieder eine Konsole angeschmissen hast und FIFA gespielt. Das ist ja schon krass, ja. Ey. Heftig.
Ja ich habe halt gemerkt, also erstmal seitdem jetzt auch klar war, da werden wir gleich wahrscheinlich alles aufarbeiten müssen, aber seitdem klar ist, dass wirklich ganz, ganz wenig Beachvolleyball stattfinden wird diesen Sommer, habe ich in der letzten Woche auch einfach gar keinen Bock gehabt auf Training, ne? So, ich meine, ich bin dann erstmal so gefühlt 2,5 Tage aus Australien dann zurückgereist und seit Donnerstagabend, Nachmittag bin ich jetzt hier. Jetzt ist Montagmittag für alle da draußen. Ihr kriegt das quasi fast schon live jetzt dann, ne? Dann gleich direkt hochgeladen. So nehmen wir jetzt auf. Und die letzten 3 Tage mit 10 Stunden Jetlag in Knochen habe ich mir wirklich auch mal genommen, um ein bisschen, also mal wirklich ein bisschen zu entspannen, weil ich einfach auch 4-5 Wochen, ich war 4-5 Wochen auf Dienstreise, ne? Man denkt jetzt immer, der war in Dubai und in Australien und hat hier Tralla gemacht, aber ich habe da ja eigentlich gearbeitet und hart trainiert und sowas. Und dann dachte ich, komm, das Wochenende nimmst du dir. Aber jetzt seit heute Vormittag seit heute Morgen 8 Uhr bin ich schon wieder, also jetzt geht's wieder los. Also es ist bei mir, jetzt muss man halt die Scheiße aufarbeiten, die 5 Wochen liegen geblieben ist, ne? Das ist schon nicht wenig. Aber deswegen bin ich gerade so am Ende, ich bin nach Hause gekommen nach einer langen Reise, sehe das erste Mal Frauchen wieder seit 4 Wochen oder so. Und deswegen ist bei mir dieser Quarantänezustand auch noch gar nicht, oder ja, diese sozialen Einschränkungen, die man hat, eigentlich noch gar nicht so aufgetreten, muss ich zugeben. Ist das bei dir da auch nicht, oder?
Ich meine, du bist ja auch nicht so einer. Sowieso nicht. Also ganz ehrlich, das war eigentlich jetzt hier die letzten Tage relativ idyllisch, das Dorfleben. Also wenn man mal kurz ausblenden würde, dass halt parallel die Pandemie läuft und in vielen Bereichen vielleicht auch ein bisschen mehr Stress ist und die Leute da schon ängstlich herumlaufen. Hier auf dem Dorf, Digga, ohne Scheiß. Also ist ja jetzt schon, kurzzeitig hatten wir Frühlingseinbruch und da gab es schon mal so einen Spaziergang bei 17, 18 Grad Sonne, wo ich kurz davor war, OKF durchzuziehen und mal schon ein bisschen wieder am Tank zu arbeiten.
Aber nicht im Dorf, erst draußen.
Ja,
wieder.
Okay,
komm, gut, das hattest du versprochen.
Werde ich mir jetzt angewöhnen, dass ich nicht mehr im Dorf überkörperfrei und in meiner kleinsten Shorts rumlaufe. Aber so ist es halt. Jetzt ist es wieder ein bisschen kühler geworden, aber trotzdem ist ja strahlender Sonnenschein seit Tagen und es macht wirklich Spaß. Und gerade auch der Faktor, dass jetzt selbst auf den Feldwegen und auf den Wiesen weniger Leute oder im Wald weniger Leute am Start sind, im Wald sowieso keine Leute, ja, ist das eigentlich relativ idyllisch gewesen, so das Leben. Und ich meine, das ist ja auch am Ende des Tages, wie gesagt, wir haben ja auch ein bisschen Kritik geerntet für die letzte Episode mit 1-2 Aussagen, vor allen Dingen mit deiner steilen These, mit lass es doch alle ins Gesicht spucken und so weiter. War ja auch alles berechtigt und übrigens, wir finden das gut. Also erstmal klar, jede einzelne Aussage dann auch irgendwie isoliert rauszupicken und daran rumzukritisieren, ist sehr einfach, eurerseits das zu machen, aber trotzdem ist es super legitim und wenn am Ende eine Diskussion draus wird und vielleicht wieder einer was mitnehmen kann und irgendwie was lernt und ja, kleine Fehler kann man sich auch eingestehen, dass die These von Alex mit Sicherheit nicht stichhaltig war, hatten wir ja auch schon in der Episode besprochen, aber trotzdem auch einfach mal so ein bisschen überspitzt was rauszuhauen, was für Diskussionsstoff sorgt, ist gut. Ist gut, von daher werden wir das auch weiterhin machen und stecken dann meinetwegen ein kleines bisschen Kritik ein, ist doch alles okay. Aber wenn, es geht ein bisschen zu weit, wenn dann kommt, eigentlich mag ich euch ja, aber jetzt ist
ja, wirklich, genau.
Also das ist dann geht's vielleicht ein bisschen zu weit.
So wegen einem so einem Satz, der auch ja noch völlig aus dem Kontext so rausgerissen wurde in dem einen Instagram-Post, den wir da am Dienstag veröffentlicht haben, dann so eine mega Hass-Tirade loszuschieben, ja. Wie ihr seid für mich als Menschen gestorben. Naja, kommt.
Und 100 pro auch wieder Leute runtergeschrieben und kommentiert, die dann noch nicht mal die ganze Episode gehört haben, die sich ja, dann sicher. Leicht gemacht haben, die
natürlich.
55 Sekunden, diesen Folgenteaser, den wir ja immer veröffentlichen auf Instagram, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, und das dann zu nehmen. Und das ist natürlich entschieden zu einfach. Also ja, das ist ja klar. Auch. Ich meine, man kennt es von Alex, dass er einfach mal ein paar Dinger raushaut, aber wie gesagt, ey, wenn es am Ende dazu führt, dass man da gut drüber diskutiert, dann natürlich auch Fehler auf jeden Fall da mal mit der Lupe draufhält und dann am Ende wieder alle irgendwie ein bisschen was dazugelernt haben. Wie gesagt, das ist super und finden wir gut.
Aber dann lass uns doch dahingehend mal ein Update jetzt. Hat sich deine Meinung, ich meine, für dein, das muss man dazu sagen, dein Leben verändert sich ja nicht so groß wie von, ja, wahrscheinlich achten, also wahrscheinlich allen anderen Menschen. Also du bist halt in deinem Dorf, du kannst alles von zu Hause arbeiten, alles, was von dir irgendwie an Content kommt, läuft über aus deinem Wohnzimmer raus. Und dadurch ist es für dich ja eigentlich die vermeintlich geringste Einschränkung, wenn du jetzt weiter raus darfst und so, die es so gibt, ne? Aber wie, hast du eine Meinung zu der ganzen Thematik? Wie würdest du, bist du gerade eher, wir haben jetzt auch wieder eine Woche nicht gesprochen, bist du gerade eher so, dass du sagst, ey, es hätte schon längst hier so eine Ausgangssperre kommen müssen oder so? Wie bist du da gerade eingestellt? Bist du, hast du da eine Meinung oder?
Ja, ich glaube, es läuft leider darauf hinaus, dass wie immer einfach zu viele Leute zu dumm sind und ich deswegen inzwischen eigentlich finde, dass eine Ausgangssperre sogar angebracht wäre tatsächlich. Also ich hätte da gut mit leben können, wenn Angie sich dahingestellt hätte und gesagt hätte, so, Ausgangssperre und wirklich nur noch für Notfälle oder für Arbeit oder natürlich für Leute, die ins Krankenhaus müssen und so weiter oder dringende Einkäufe, dringende Gänge zur Apotheke, dass das erlaubt ist, aber dass man beim Rest sagt Schluss, weil ich hab's ja auch erlebt, ich habe ja in dem Sinne auch gesündigt. Ich war letzte Woche einmal beim Kumpel, den ich lange nicht mehr gesehen hatte, war ich in Köln. Natürlich haben wir nicht viel gemacht, wir haben dann der Bude rumgehangen und theoretisch, klar, hätte ich mich dann bei ihm anstecken können, war dann vielleicht auch wieder minimal verantwortungslos, weil ich nicht wusste, wie bei ihm die Lage sind. Dann haben wir uns dann einen schönen Tag gemacht, haben ein paar Bierchen getrunken und waren auch einmal kurz, natürlich bei strahlendem Sonnenschein und 17 Grad, waren wir kurz mal auf der Wiese irgendwo in Köln, haben uns da isoliert irgendwo hingesetzt, waren aber auch im groben Bereich, das war jetzt so ein Park, wo auch ein Basketballkorb war und es war in dem Sinne halt schon erschreckend zu sehen und ich glaube, das können viele in den Großstädten und vor allen Dingen auch in Köln bestätigen. Ich habe auch gehört, Erfahrungsberichte, der Aachener Weiher, klassischer Spot, war einfach full, komplett voll, die Cafés waren alle full und das geht natürlich nicht. Und zu viele Leute checken es halt wirklich nicht, dass das normale Leben nicht ganz normal weitergehen kann. Es gibt, wie gesagt, ich bin persönlich bei meiner privaten Meinung immer noch ein bisschen anders aufgestellt. Ich meine, viele Leute vergessen ja auch, dass es nach wie vor in Ordnung ist, mal rauszugehen, mal spazieren zu gehen, vielleicht sogar laufen zu gehen, dass das auch theoretisch gerade sowas wie Laufen gehen komplett gefahrenlos ist, außer du begegnest wirklich einem, der dir während des Laufen wirklich so ins Gesicht spuckt, zielsicher in deinen Rachen, dass du dich dabei anstecken kannst, aber ansonsten kann da nichts passieren. Das vergessen, glaube ich, auch ein paar Leute, die jetzt wirklich sagen, Lockdown, ich gehe in meinen Atombunker und schließe mich da ein, aber ja, zu viele Leute sind zu dumm, wie gesagt, der Freiplatz war komplett voll mit Jugendlichen, die da genossen haben, dass sie keine Schule mehr haben, viel zu viele, auch Studenten machen jetzt auf Highlife und gehen trotzdem raus und ja, da bin ich schon der Meinung, wie gesagt, es ist nach wie vor, um es nochmal zu penetrieren. Das Wichtigste ist natürlich, ahead of the curve zu bleiben, das Ganze zu kontrollieren, den Ausbruch zu kontrollieren. Den Ausbruch kannst du nicht verhindern, aber wir können ihn kontrollieren und damit natürlich die Krankenhäuser gut arbeiten können, darf eben genau nicht das passieren, weil du meinst, dass alle jungen Leute sich anstecken. Auch nach wie vor natürlich, dass wahrscheinlich ein Großteil, 80-90%, mehr oder weniger keine oder nur leichte Symptome in diesem Alltagsgemengt haben, was Alex da meinte in seiner steilen These. Trotzdem können wir es nicht machen. Von daher, ich finde es vernünftig und ein bisschen aufpassen müssen wir alle und vor allen Dingen halt dieses Signalwirkende. Man selber muss es halt richtig machen, weil es gibt auf jeden Fall für einen selber, der ein bisschen vernünftiger ist, gibt es halt noch 10 Idioten, die es nicht mitbekommen und da hast du halt auch ein bisschen Außenwirkung. Das finde ich schon in Ordnung.
Ja, kann ich so nachvollziehen. Ich finde es halt krass, also seitdem ich jetzt hier bin, muss ich sagen, ich habe das auch gestern schon auf Instagram so geschrieben, ich habe das ja jetzt 2-3 Tage mal beobachtet, das ist eigentlich ganz entscheidend. Also so wie die Leute es jetzt mal, jetzt kam ja diese Ansage gestern noch, dass man nur zu zweit und sonstiges, ich muss ehrlich sagen, genauso habe ich das jetzt hier auch seitdem ich wieder in Deutschland bin erlebt. Dass das letzte Woche anders war, weil das erste Mal im Jahr irgendwie 20 Grad sind und die Leute denken, geil, also erstmal die Informationslage noch nicht so ausgeweitet ist und dann halt die Leute, geil, Sonne, ich gehe mal raus machen, ist klar, ist logisch und ich würde jetzt sagen, klar, der Mensch ist erstmal zu dumm und viele sind auch zu dumm, aber ich finde es auch zu leicht zu sagen, wir sind zu dämlich. Ich würde immer eher sagen, da müssen unsere Informationsmedien und unsere Informationsstrukturen halt auch besser werden. Es kann ja nicht sein, dass jetzt nur, weil jeder Hi-O-Pi, Stay at Home, irgendwelche scheiß Hause-Challenges oder sonstiges macht auf Instagram oder sonstigen, jetzt die Leute anfangen, das zu verstehen und es sogar cool zu finden. Also das ist, oder ein Olli Pocher, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, der sich einfach, also das das ist das Beste zu dieser Zeit, sich einfach komplett über alle lustig zu machen, um darüber quasi mit Ironie und einer ordentlichen Portion Humor einfach mal so darüber fahren. Finde ich, ganz ehrlich, ich weiß, man kann von der Person halten, was man will und ob das witzig ist, aber wenn das hilft, um den Leuten verständlich zu machen, worum es jetzt geht, ja, dann ist es halt so. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich schon den Kopf geschüttelt jetzt gerade, oder was? Oder?
Nee, ich finde, es ist ein spannendes Phänomen mit dem Pocher. Also der hat es jetzt erfolgreich geschafft. Ja. Natürlich dank des Wendlers und dass wir auch immer, warum auch immer der Wendler so relevant war in letzter Zeit, in den letzten Wochen in Deutschland, hat er es einfach geschafft, seine Karriere einfach mal wieder von null einfach komplett nach oben zu ballern. Also von daher, ja, gelungenes Experiment. Und der Mann macht tatsächlich sehr, sehr viel richtig. Ja, ja. Was die Person angeht und den Content angeht, kann man sich auf jeden Fall sehr viel streiten. Aber ja, clever gemacht, mehr kann man dazu nicht sagen.
Absolut. Also das ist so mein Gedanke dazu. Man hätte das, also man kann ja nicht einfach darauf, für keinen ist diese Situation doch jetzt gerade normal. Also für jeden ist das neu, der macht das erste Mal und man kann doch nicht als Bundesregierung und was auch immer, als Staatsorgane davon ausgehen, dass das jeder innerhalb von einem Tag sofort versteht. Ich meine, unser eins sollte das tun, weil wir einfach viel zu lange am Handy und an anderen Medien hängen. Aber es gibt genug Generationen, die das nicht machen. Und da zu erwarten, dass die das verstehen, ist klar. Jetzt ist halt ein geiles Phänomen. Wen sieht man draußen? Ältere Menschen, die spazieren gehen, okay. Wenn die aber sich treffen, also die beiden Ehepartner sich zum Beispiel treffen, ja, also irgendwie, also die gehen zu zweit spazieren und plötzlich gibt's dann da Gruppierungen, habe ich gestern gesehen, 4 offensichtlich Pärchen stehen da so im Park und unterhalten sich, aber nicht irgendwie auf 4-5 Meter Abstand, sondern ernsthaft nah, so von wegen I don't give a shit, ne? Das ist halt krass. Und ich habe mich jetzt echt viel damit beschäftigt und muss sagen, der Weg, der jetzt eingeschlagen ist, und das wurde mir auch letzte Woche vorgeworfen, der ist halt so, also ich, ne, erstmal, wenn das so ist, dann fügt man sich dem und dann hält man sich auch daran. Das muss man einfach so machen. Und das mache auch ich. So ist das auch im Leistungssport und sonstiges. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber wenn das irgendjemand vorgibt, egal ob es der Trainer ist, ob es der Lehrer in der Schule ist oder ob es, keine Ahnung, die Bundesregierung ist, dann muss man sich halt dran halten. Das ist halt so. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, auch weil ich viele andere Einflüsse habe, oder Eindrücke gekriegt habe jetzt von Kleinunternehmern, von Selbstständigen und sonstigen. Ich sag nach wie vor, Aufwand und Ertrag stehen in keinem Verhältnis. Das klingt jetzt wieder total hart, aber ich habe auch schon mit einem Virologen-Typen gesprochen, der meinte, am Ende des Jahres 2020 sind genauso viele Leute tot, mit oder ohne Corona, weil die Leute, die dann daran sterben werden, wahrscheinlich in dem Jahr an irgendwas gestorben werden, so in die Richtung. Also die These hat der zum Beispiel aufgestellt, ich will mich jetzt nicht nur daran festhalten, aber ich sag nach wie vor, auf der anderen Seite liegt einfach vielleicht die ganze Weltwirtschaft brach. Und ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen werden jetzt in nächster Zeit arbeitslos oder haben Existenzängste. Und was ist das Schlimmste, was es gibt? Existenzängste, meiner Meinung nach. So. Also klar, außer eine schwere Krankheit, die geht natürlich drüber. Aber ich bin immer noch, also ich sag's hier jetzt, das ist wieder so Real Talk und ich tue jetzt gerade so, als würden wir uns nur alleine unterhalten und es wird total dumm von mir, weil Tausende zuhören. Aber meiner Meinung nach, also mein Herz sagt mir, dass das nicht im richtigen Verhältnis steht. Das ist das, was mein Herz sagt. Mein Verstand sagt dann, ey, du hältst dich jetzt daran, was andere Leute vorgeben, und das ist nun mal so. Aber mein Herz sagt, das stimmt nicht. Also das ist einfach, verstehst du, was ich meine? Versteht man, was ich sagen will?
Nee, ich verstehe es. Also ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass wir natürlich, also da wird man dann Bilanz ziehen müssen, diese Vorsichtsmaßnahmen, die jetzt kommen und das normale Leben in großen Teilen einzustellen, hat natürlich große Konsequenzen wirtschaftlich. Und dann wirst du da am Ende gegenrechnen müssen, aber letztendlich am Ende des Tages werden natürlich jetzt alle sagen und werden da auch, ja, natürlich, die waren jetzt eben schon wieder alarmiert bei der These, wenn du dadurch 400 Menschenleben von vielleicht auch jüngeren Menschen, die nicht gestorben wären, wenn du die dadurch sichern kannst, macht man es dann? Dann würden jetzt nicht alle sagen, ja, weil, und dann sagst du halt, und dann hofft man, wie gesagt, drauf, dass in Deutschland die Wirtschaft ja immer noch so stabil sein sollte, dass wir zumindest das aufgefangen bekommen. Für Einzelpersonen ist es desaströs, auf jeden Fall. Gibt's ja viele Einzelfälle, die jetzt da, ja, weiß ich auch nicht, also Insolvenz und alles und sonst was es da kommen kann, wirklich komplett, ja, nicht nur Existenzängste, sondern wie geht's wirklich weiter mit allem? Also, das ist schon eine ganz schwierige Geschichte. Aber müssen wir gucken. Keine Ahnung. Es ist, ja, es ist wirklich sehr, 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 sehr schwer zu sagen.
Ich denke halt immer so ein bisschen weiter, ne? Ich überlege halt dann so, okay, Existenzängste sind das eine. Was passiert? Der Mensch, der wird aggressiv, vielleicht wird er kriminell aus Verzweiflung. Er fängt an zu klauen, er kommt in den Knast oder was auch immer. Oder er fängt an zu, er nimmt Drogen, wird depressiv und stürzt sich von der Brücke. Ey, wenn wir jetzt am Ende dadurch 500 junge Menschenleben oder was auch immer retten und 1000 alte, ja, die vielleicht dieses Jahr eh gestorben wären irgendwann, ja. Und in den nächsten 2 Jahren wird aber die Suizidrate multipliziert sich, weil die Leute einfach völlig verzweifelt sind, weil sie wirtschaftlich nicht in der Lage sind, in dieser Gesellschaft zu überleben. Ja, dann muss, die Rechnung macht halt wahrscheinlich am Ende wieder keiner auf. Und das sind so Gedanken, die ich mir gerade mache. Und deswegen, ich bin nach wie vor, das ist nur mein irgendwie sagt was in mir drin, dass da Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis stehen. So. das ist total krass. Verstehst du, was ich meine? Also dieser Rattenschwanz zu sagen, ey, die Leute, die bringen sich vielleicht um. Oder jetzt liest du nach 5 Tagen, wo die Leute zu Hause sind und da sind Menschen, die zusammenwohnen, liest du, die Quote der häuslichen Gewalt ist schon hochgegangen nach 5 Tagen. Die Leute sollten sich als sowieso mal überlegen, ob das sinnvoll ist, dass die zusammenwohnen. Weil das ist
ja, nach 5 Tagen. Ja gut, Tagen, für manche Leute ist es natürlich extrem, wenn man auf einmal wirklich nur noch aufeinander hockt. Da kann das schon mal passieren. Dann rutscht das Händler mal aus. Also nein, natürlich nicht. Ja, es ist schon krass.
Aber zu diesen Zeiten möchte ich an der Stelle wirklich einen riesen Shoutout an alle geben, die sich gerade das erste Mal bei Facebook bemühen, irgendwie ein bisschen Content zu streuen oder so und ihre Meinung zu äußern. Weil was beschäftigt mich am oder belustige ich mich am meisten nach Olli Pocher? Facebook. 45-jährige Facebook-Jungfrauen, die irgendwelche Panikmacher-Artikel teilen und die unter irgendwelche Meinungen oder so drunter hauen und die Leute beschimpfen sich aufs Übelste. Ich find's so geil. Dieses Wochenende war ich länger bei Facebook, als ich in den letzten 3 Jahren zusammen war, glaube ich. Es ist überragend, Dirk. Wirklich. Also ich weiß nicht, ob du das noch konsumierst du das auch? Bitte mach das mal. Nee,
das gebe ich mir
bitte.
Nicht.
Mach das mal bitte.
Ich hab's teilweise so ein bisschen, ich gucke ja ab und zu noch mal, leider bin ich ja noch ein bisschen in der Pflicht, zumindest ab und zu mal Facebook zu checken und da in meiner eigenen Timeline sehe ich dann mal kurz, dass dann wieder natürlich da Brandreden gehalten werden und da Leute auf einmal natürlich sich auch, aber es ist ja okay, am Ende des Tages soll jeder seine Meinung präsentieren, weil das ist ja immer so. Meinungen enden am Ende immer irgendwie im Diskurs, das ist ja gut und am Ende, wenn dann jemand, sei es dann exposed wird, dass er da einen noch Fake-Experte macht oder was auch immer, dann ist ja am Ende des Tages alles positiv. Unterhaltsam ist es in jedem Fall und keine Ahnung, letztes Statement, bevor ich auch gleich mal ein bisschen klamaukig da werden will und mal zum Thema gehe, was Svenny auf jeden Fall betreffen wird, will ich nochmal sagen. Also ich finde es in dem Sinne wirklich jetzt vernünftig nochmal zu sagen, weil ist halt schwer zu sagen und frag auch die Virologen und alles, die haben dann grobe Statistiken und grobe Pinnies weitergeht, aber wir sind ja aktuell noch in der Phase, was glaube ich auch viele vergessen. Alle denken jetzt, okay, wir reißen uns jetzt 4-6 Wochen zusammen, oder nicht alle, aber viele denken, wir reißen uns 4-6 Wochen zusammen, dann haben wir es geschafft, dann haben wir es besiegt und dann geht das normale Leben endlich wieder weiter und wir können es auf die Schulter klopfen und so ist es ja. Aber nein, natürlich nicht. Wie gesagt, du kannst das Virus nicht aufhalten, du kannst es nur eindämmen und wir entschleunigen das Ganze ja gerade, was tendenziell vielleicht sogar eher noch dazu führt, dass sich das Ganze verlagern wird, nach hinten verlagern wird und bis, wie gesagt, in den späten Sommer, bis in den Winter reingeht, vielleicht auch bis in 2021. Also es wird halt eh spannend, wie lange ist dieser quarantäne Status, wie lange geht er weiter? Vielleicht, und dann wird es auch nochmal spannend gesellschaftlich, wie es dann wirklich entwickelt. Aktuell, paar Leute, ganz ehrlich, feiern es, dass sie mehr Zeit für sich haben, feiern es auch, dass sie Zeit für Projekte haben, dass sie mehr wieder lesen können. Einige engagieren sich jetzt und machen sonst was und wollen nach außen hin irgendwas Gutes machen. Alles schön und gut, aber wie ist es, wenn in einem halben Jahr einfach noch genau das Gleiche ist? Nach wie vor Ausgangssperre vielleicht herrscht, Kontaktsperre und ja, alles nach wie vor lahmgelegt wird. Und dann wird es spannend, aber deswegen, gerade finde ich es vernünftig, weil wir wissen noch nicht, wie sich die Kurve entwickelt. Weil theoretisch, man versucht es einzudämmen und dass die Rate auch runtergeht, was natürlich nicht möglich ist, weil das Ganze ist ja immer exponentiell. Am Anfang hat es einer, dann haben es 2 und statt einem, der rumläuft und Leute einstecken kann, sind es auf einmal 2. Jetzt sind es schon im 5-stelligen Bereich Leute und es wird ja immer mehr Leute, die potenziell und auch die versteckten Rate, klar, es geht darum, die möglichst schnell zu behandeln, Quarantäne zu schicken, damit genau das nicht passiert. Aber am Ende des Tages laufen in Deutschland auch Tausende immer noch rum, die noch nicht diagnostiziert sind, das Ganze natürlich weiter verbreiten und exponentiell. Ich muss nicht weiter erklären, aber dementsprechend wissen wir, glaube ich, einfach noch nicht, was in den nächsten Wochen auf uns zukommen könnte. Deswegen jetzt die Maßnahmen zu ergreifen, bis wirklich die Diagnostik so ran vorangeschritten ist, dass man mit Sicherheit sagen kann, okay, wir hoffen jetzt mal, dass diese versteckte Rate von Leuten, die rumlaufen, so gering wie möglich ist, ist es erstmal vernünftig, würde ich sagen. Und dann werden wir irgendwann an den Punkt kommen, wo dann auch deine Themen und Punkte, glaube ich, wieder sehr, sehr relevant werden und man halt schauen muss, inwiefern man vielleicht der gewisse Bereiche wieder aufmacht, damit normales Leben halt auch wirklich wieder existieren kann.
Ja, also 4-6 Wochen, hast du gerade gesagt, da denken, glaube ich, wirklich viele, das ist halt völliger Quatsch, ne? Also mit der Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, diese Kurve so lang wie möglich zu ziehen, da reden wir nicht von 4-6 Wochen, da reden wir wahrscheinlich auch nicht von 4-6 Monaten. Ob das dann irgendwann ein bisschen gelockert wird, mag sein, aber am Ende haben wir uns jetzt hier für eine ganz, ganz existenzbedrohende, aber auch entspannende Zeit entschieden. Und müssen wir jetzt alle durchziehen. So sieht's aus. Ich bin nur eine Sache dazu nochmal sagen zu den Diskussionen. Agree to disagree. Finde ich, ist ein wichtiger Punkt. So, man muss nicht immer alle einer Meinung sein. Jeder hat seine Meinung und jeder lässt sich irgendwohin durch irgendwas leiten, durch Gespräche oder sonstiges, vertraut dem einen oder dem anderen mehr. Und dann ist es halt so. Und kein Mensch gerade weiß, was richtig ist. Niemand. Man weiß, dass es ein paar Länder gibt, die es besser machen, So, Singapur habe ich gelesen, macht's richtig gut, Japan macht's richtig gut. Die sind aber auch von Natur aus so erzogen, dass sie bei jedem kleinsten Symptom, was der Mensch selber spürt in seinem Körper, halt sofort mit Mundschutz und schieß mich tot rumrennen. Das machen die seit Jahren. Da sind die aber auch sensibilisiert. Der gemeine Deutsche merkt ja nicht, dass er krank ist. Der weiß nur, er muss am nächsten Tag zur Arbeit, sonst hat er Schiss, dass er seinen Job verliert, so, und geht immer wieder krank hin. So sind wir ja erzogen. Und das ist der Unterschied. Und am Ende, ey, akzeptiert, da den nicht einer Meinung seid, und argumentiert sauber, das ist das Einzige. Oder lasst es, dann habe ich noch mehr Spaß auf Facebook, eins von beiden. Aber das wäre nur so mein abschließender Punkt zu der Thematik. Und jetzt wolltest du ja, Klamauk ansteuern.
Ist halt auch krass. Also ich wollte noch Klamauk machen, aber das ist halt wirklich auch der Punkt. Ne? Wir lachen immer aus der Ferne drüber, auch über die Asiaten, die dann alle so immer mit Mundschutz rumlaufen. Und am Ende des Tages kommt dann auch natürlich wieder hier Ehrenmann Drosten, der dann auch selber sagt, ja, das ist an sich eine super Sache. Und er hat auch direkt selber gesagt, in Deutschland ist es einfach nicht möglich. Also klar, du müsstest auch erstmal irgendwo halt die 85 Millionen Dinger bekommen, damit jeder so ein Ding hat. Aber Es funktioniert halt nur, wenn alle mitmachen. Und in Deutschland sind wir alle so weit davon entfernt, selbst mit Public Service Announcement und jeder kriegt per Post so ein Ding geschickt, was natürlich ein logistischer Aufwand wäre, der kaum tragbar ist. Aber dann würde es funktionieren. Und es geht halt einfach nicht, weil wir gesellschaftlich nicht darauf vorbereitet sind oder wir das für fremd halten. Dieses Mal läuft alles mit so maskiert rum. Was an sich eine gute Maßnahme gewesen wäre. Aber ich will jetzt mal langsam in den Klamauk kommen und ich frage mich jetzt wirklich, was wichtig ist. Also gut, Svenny ist noch nicht betroffen, weil der ist ja noch nicht wieder in Deutschland. Aber was machen jetzt eigentlich Single-Leute? Was machen jetzt eigentlich Singles? Das ist ja jetzt ja komplett Flaute. Ja. Also hier Tinder, was ist eigentlich mit Tinder? Ist das jetzt noch erlaubt? Das geht ja jetzt auch nicht, oder? Also sollte Svenedik bald wieder nach Deutschland kommen, da muss er mal schauen. Vielleicht muss er sich doch nochmal spontan eine, die vielleicht schon getestet wurde, mal als so Kurzzeitfreundin nehmen, weil ansonsten wird langweilig, oder?
Gute Frage. Ich würde ihn jetzt gerne selber fragen, aber er hatte gerade Boarding. Für uns würde ich ihm schreiben, er hatte gerade Boarding, er ist wohl auf dem Rückweg jetzt doch.
Ah, also ist auf dem Rückweg schon. Ja. Na gut.
Also er kommt jetzt das, über Bangkok.
Da muss er dann ein Single-Tagebuch machen und das dann bitte auf IGTV auf unserem Kanal veröffentlichen. Dann kommt hier endlich der Content, den wirklich jeder sehen will. Dann sind wir mal gespannt. Nee, also auch gerne da Rückmeldung, weil ist er es wirklich. Auch die ganzen Feiermäuse und so weiter, die jedes Wochenende gerne High Life machen, da ändert sich jetzt ja schon viel, ne? Und auf der Kontaktbörse, also kann man jetzt erstmal einstauben, kann man vielleicht mal gucken, ob man da vielleicht mal ein paar Frisuren wagt oder so. Also erstmal wird da nicht viel gehen.
Ja, stimmt, ey, krass. Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich meine, für mich ist ja, du kennst ja meine sozialen Kontakte, die sind da eh gleich null. So, ich meine, über den Winter habe ich gesehen, dich, Ernie, Umberto, Sven, die Trainer, Sinja und Kim, so, das war, ne, und meine Freundin, wenn die mal zu Hause war und ich arbeite, so, mehr gibt's ja bei mir nicht, also für mich ist der Verzicht echt gering, so, ich hab mir jetzt mein Gym hier reingelegt, ich habe ein paar Eisen aus meinem Fitnessstudio geil, geholt, ey. So, ja, ich hab hier bis 160 Kilo, ich kann ja, hier Vollgas cool. geben, ne, also ich kann machen, was, für mich bin null eingeschränkt, sich. Ja, ich muss halt für die Heavy-Dinger muss ich halt in wirklich in die Garage gehen, weil sonst ist, das geht nicht, ey, ich kann hier nicht umsetzen, machen und sonstiges.
Sonst mit, machst du mal einen Durchbruch Kilo. Nach unten, ey, wolltet ihr nicht eben so nett haben und dann bam, bist du auf einmal im Wohnzimmer, dann bin ich schlecht.
Und unter mir wohnt auch noch so eine ältere Dame, die wahrscheinlich völlig in der Risikogruppe ist, ey, das kann ich nicht machen, ne? Da wäre fatal. Nee, da gehe ich schön in eine Garage dann trage ich mir das Zeug immer runter. Übrigens unterschätzt, ey, mit so 20 Kilo Scheiben links und rechts geht mal so 3 Stockwerke hoch und runter. Das ist anstrengend, ey.
Natürlich.
Hier. Ja. Das ist auch sogar für die Beine richtig geil Dinge. Aktivierend. Ja,
es sind die so. Kleinen Dinge, weil was ich jetzt ja auch wieder merke, halt ohne Scheiß, deswegen, ey, das ist eh was, das muss jeder, der wirklich viel am Schreibtisch ist, braucht das, Mann. Ich bin so krass überzeugt davon, von diesem Standing Desk-Ding. Und gestern ja auch wieder, Mann. Ich hatte gestern langen Stream, übrigens an der Stelle, ihr könnt da gerne nochmal reinschauen auf Twitch. Es gibt, wie gesagt, die VOD-Funktion, dass ihr das Ganze im Real Life reinschauen könnt. Und wir hatten gestern wirklich einen geilen Allgemeinwissen-Quizabend. Alex hätte eigentlich auch mitgemacht, er hat leider nur nicht genug Zeit, weil da musste man sich schon echt 4-5 Stunden committen, damit man da potenziell bis zum Finale durchhält. Am Ende haben wir 6 Stunden gestreamt, aber es war sehr, sehr unterhaltsam. Also 16 Leute, die sich im Single-Out-Baum da bekämpft haben. Niklas Rudolf hat auch mitgemacht. Also jeder, der gucken will, wie Niklas Rudolf sich geschlagen hat. Ich werde es nicht verraten, der musste auf jeden Fall auch reinschauen. Und es war auf jeden Fall ein Riesenfest. Und da 6 Stunden war halt bei mir wieder im Stehen. Im Stehen-Stream ist halt eine geile Geschichte. Und selbst das, deswegen, das, was du gerade meinst, ist eh top. Also so ein bisschen so Farmer's Walk in Light, aber halt trotzdem mit Zusatzgewicht so rumlaufen, ist eh eine richtig geile Geschichte, sehr, sehr gesund. Aber halt einfach schon dieser simple Unterschied, statt 6 Stunden auf seinem faulen Fleisch zu sitzen, einfach zu stehen. Das macht wirklich einen Riesenunterschied. Und ich fühle mich einfach seit langem schon wesentlich vitaler, weil ich jetzt einfach etliche Stunden am Tag, teilweise bis zu 12, weil ich dann auch noch im Stehen die ganze Zeit arbeite, einfach stehe und ich sitze.
Ja, aber das ist krass. Aber du stehst ja dann nicht komplett die ganze Zeit ruhig, sondern du machst ja, du zappelst ja immer. Ja, stimmt. Ja, dann geht's. Weil nur stehen kriege ich halt, vor allem habe ich auch so eine Beinlängendifferenz, ey, da, und mit meinen X-Beinen nur stehen kriege ich auch zu viel. Ne? Das kann ich auch nicht machen. machen. Aber du hast recht, stehen, das ist schon, das ist ein Tipp vom Profi. Stehen ist besser als sitzen, Freunde.
Ja, aber Standing, das ist einfach Ehre. Also da müssen wir auch nochmal, keine Ahnung. Da müssen wir ein Sponsoring mal machen und dann irgendwie mal einen Code raushauen für die Leute hier, weil ohne Scheiß. Wird genug geben und jetzt auch in der Phase natürlich, alle werden jetzt hier irgendwo rumsitzen am Laptop, am Schreibtisch oder die dann in dem Bereich arbeiten. Also wir hatten uns ja auch schon mit den Leuten von Connector damals unterhalten. Die waren ja schon natürlich proaktiv und hat jeder Standing Desk, hat jeder sogar so ein kleines Fahrrad in seinem Büro stehen und so. Das ist natürlich super vorbildlich. Aber gerade für Homeoffice, für viele, die sich das zu Hause eingerichtet haben, würde ich mal behaupten, dass die allerwenigsten. Also prozentual, ganz ehrlich, auch von unseren ganzen Hörern, wie viele haben da ein Standing Desk zu Hause stehen? 1%?
Kaum einer, auf jeden
Weniger?
Fall.
Weniger? Keine Ahnung. Ja. Und das ist einfach eine gute Sache. Also stehe ich wirklich komplett hinter mit allem, was ich habe.
Ja, vor allem, wenn ich dann, also die ganzen Story-Markierungen, die wir immer kriegen, das sind immer irgendwelche Leute, die, keine Ahnung, fürs Abi lernen im Bett oder so. Alter, hast du im Bett gelernt früher? Habt ihr gar keinen Schreibtisch mehr?
Ich habe erstmal wenig gelernt, aber mit Sicherheit nicht im Bett.
Nee, Mann. Also im Bett habe ich auch Sachen gelernt, aber definitiv nicht für die Schule, Mann.
Es gibt aber so Bettmenschen, ne? Das ist mal dieses Ding. Vielleicht auch Leute, die wirklich dann immer so ihr kleines Jugendzimmer haben und da dann auch lange geblieben sind oder so ein kleines Mini-WG-Zimmer, wo du dann eh nichts anderes hast außer einem Bett. Die leben wirklich in ihrem Bett. Das ist so krass. Die zocken in ihrem Bett, was ich auch nie konnte. Irgendwie Playstation spielen, im Liegen, im Bett, gegen nie, im Bett lernen. Also ich schlafe im Bett und habe relativ selten eine Generalversammlung, aber...
Ja, genau, so sieht's aus.
Ansonsten wird da nicht viel gemacht.
Habt ihr einen Fernseher im Schlafzimmer? Also ich kann auch verstehen, dass man vielleicht mal abends irgendwie so nochmal kurz Fernsehen nimmt. Das finde ich noch okay, aber alles andere passiert nicht im Bett, ne? Hier, Frauchen findet es auch geil, so Kaffee im Bett zu trinken morgens oder so. Krieg ich einen am Rappel, Alter. Ich meine, ich weiß, dass sie das möchte und gerne macht. Und wenn ich dann schon stehe, ich kann ihr auch gerne einen Kaffee dann ans Bett. Alles kein Thema, aber ich kann halt nicht nachvollziehen, dass sowas geil ist, ne? Bett ist wirklich für mich so eine... Bett ist ja auch eine Bestrafung. Du gehst da ja hin, weil du jetzt 8 Stunden die Augen zu hast und nichts machen kannst. So fühlt sich das für mich immer an. Deswegen ist
also gerade jetzt auch immer noch, die neue Matratze ist immer noch appreciated. Also alle auch mal eine Chance als Projekt. Ihr habt jetzt gerade Zeit, kümmert euch mal drum, wie gesagt, um das Thema eine neue Matratze. Wir haben jetzt noch keinen Matratzensponsor. Ich würde jetzt gerne vorstellen, dass wir hier unseren neuen haben und ich vielleicht demnächst auch nochmal wieder neue bekomme. Aber wie gesagt, wer seit 6, 7 Jahren auf seiner ollen durchgelegenen Matratze rumliegt, das könnt ihr euch auch nochmal als Projekt nehmen, da vielleicht nochmal auszusortieren. Weil dann freut man sich ja vielleicht auch eher mal, dass man die Augen zumachen kann. Aber ich bin auch so ein Nachtmensch, Mann. Ich bin einfach gerne lang wach. Es fühlt sich immer wie so eine kleine Bestrafung an, dass man denn jetzt doch langsam vernünftig sein muss und ins Bett gehen muss und nicht irgendwie noch entweder weiter produktiv ist mit irgendwas oder ein bisschen Spaß hat bei, keine Ahnung, YouTube, Twitch, was auch immer. Das ist immer ein bisschen schade, ja.
Ja, so, dann sind wir uns doch wenigstens einig. Ja, schön.
Ja. Und jetzt nehmen wir die nicht vorhandene Überleitung zu dem einen großen Thema, was wir uns hier heute natürlich genommen haben, aber was natürlich auch akut ist, weil ist ja inzwischen alles bestätigt. Techniker Beach Tour abgesagt, World Tour wird auch nicht viel gehen, Olympia gehen wir nach wie vor davon aus, dass das auch nichts wird. Formenland, unserer Formen-Turnier. Das ist interessant, warum?
Ja, also was da jetzt gerade bei den Olympischen Spielen abgeht, ich weiß nicht, ob du da so drin bist, ich kriege halt auch diese ganzen Infos vom DOSB, ne? Ich kann die ja, also aktuell, heute Morgen hat zum Beispiel Kanada entschieden, dass sie ihre Athleten nicht zu den Olympischen Spielen schicken werden. Also was am Ende jetzt passiert, IOC hat ein bisschen versucht, also sagen wir mal so, die
machen Milchmädchenrechnung und tun so, wir wollen es eigentlich stattfinden lassen und es wird jetzt so kommen, dass die einzelnen Nationen dafür sorgen, dass es auf jeden Fall nicht stattfinden wird.
Genau, so sieht es nämlich aus. Und da möchte ich an der Stelle einmal Max Hartung, der Athleten-Deutschland-Vertreter, hat am Wochenende im Sportstudio gesagt, dass er an den Olympischen Spielen, sollten sie wie geplant stattfinden, definitiv nicht teilnehmen wird. Man handelt als Sportler und Vorbild macht nur Sinn, wenn es zum Lösen diverser Krisen beitragen kann. Der Wettbewerb bringt Sportler jetzt weltweit in ein Dilemma. Wer sich unsolidarisch verhält und weiter trainiert, wird am Ende mit Medaillen belohnt. An der Stelle, Max Hartung, Ehrenmann, besser Absolut. Kann man das nicht ausdrücken, weil genau das ist es nämlich. Wer
und
jetzt trainiert
ein massivster und 31er vom IOSC wieder, also ganz ehrlich, das überhaupt in die Lage zu bringen, dass einzelne Athleten, und vor allen Dingen ja bei Olympia, reden wir ja nicht von schwerreichen Menschen. Klar, theoretisch
so sieht's aus.
Ist da auch ein Roger Federer, der dann da vielleicht nochmal versucht, Olympia-Gold zum Ende seiner Karriere zu holen. Klar, da gibt es auch ein paar wenige, die haben ausgesorgt, sind schwer reich, aber Olympioniken sind ja hochprozentig Leute, die noch nicht mal ausgesorgt haben, die für den Sport vielleicht noch nicht mal leben können und die in diese Lage zu bringen, weil es halt natürlich auch wichtig ist, weil es für Sponsoren wichtig ist, eine Medaille holen, wäre für viele so ein Sprung, wo vielleicht der Sport sich doch nochmal gelohnt hat, das ist schon fast, also das ist Untermenschaktion, ohne Scheiß.
Ja, sehe ich genauso. Also das ist für mich eine absolute, das ist einfach nur so schlecht. Da sieht man da, wie Kommerz diese Veranstaltung ist, die Olympischen Spiele und was da wieder für Sportpolitiker hinterhängen und da ihre eigenen Interessen durchpeitschen wollen. Natürlich ist da ein großer Logistikaufwand. In Tokio wurden Millionen Übernachtungen schon gebucht und so, da ist keine Frage. Aber wenn man jetzt auf der Welt so tut, man möchte gerne Gesundheit und was auch immer suggerieren, dann müssen gerade Sportler, die als Role Model da vorangehen, weil wofür sind Sportler da? Die müssen das eigentlich verbreiten und auf eine gesunde Art und Weise authentisch verbreiten mit ihrem Lifestyle. Wenn du die jetzt nötigst, irgendwie unter der Hand zu trainieren oder so, jetzt in Hamburg in der Beachhalle wird trainiert und solche Sachen, das ist scheiße. Das ist einfach scheiße und da müssen wir jetzt durch und da müssen alle durch und auch Sportler. Und in dem Moment sind wir halt dann nicht, klar, wir haben das Privileg, dass ich mal eben einen Kameraden anrufen kann und sagen kann, ey, wie sieht's aus? Hast du Eisen für mich und ich kann mir ein Gym nach Hause bauen? Ja, aber das sind auch die einzigen Privilegien, die wir zur aktuellen Zeit verdient haben. Und deswegen finde ich das krass. Die deutsche Tour, habe ich auch eine Meinung zu, dass das abgesagt wurde. Wann wurde das? Letzten Dienstag oder so wurden die abgesagt. Mhm. Da haben wir noch nicht gehört. Wir haben nur letzte Mal nur ein bisschen spekuliert, dass die abgesagt wird, glaube ich, ne, in der letzten Episode. Da finde ich halt auch heftig, dass die, also im Nachgang wird das wahrscheinlich die richtige Entscheidung sein, das abgesagt abzusagen und auch dieser Termin deutsche Meisterschaften, ob das stattfinden kann. Im Anfang September, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist das ein Event, was sich so oder so trägt und ein bisschen Geld bringt, das mag alles sein. Aber ich finde, die Kommunikation nach außen ist schon wieder äußerst schwierig. Also gefühlt, sage ich jetzt nur mal, um wieder ein bisschen Unruhe zu schiffen, gefühlt ist das auch so ein Ding wie, oh, ein Glück haben wir jetzt hier so eine Pandemie, weil dann müssen wir nicht offenlegen, wie schlecht dieses Jahr die Tour geworden wäre, weil wir uns nicht um Sponsoren gekümmert haben und weil wir da die ganze Struktur nicht im Griff hatten. Weil die haben jetzt so, naja, das sagen wir jetzt ab. So, das war abgesagt, bevor das EFWB-Event im Mai verschoben wurde. Und normalerweise gibt ja der Weltverband so die einzelnen Themen vor. Natürlich hängt an so einer Tour mit denselben Sponsoren immer viel dran und da wird auch viel gesprochen worden sein, aber für mich gefühlt so ein Thema, ach ja, wir haben, ja, wir sagen das jetzt ab, dann machen wir dieses Jahr zumindest keinen Scheiß oder gehen einen Schritt zurück mit der Tour. So klingt das für mich. Ich habe dazu mal verglichen mit der AVP. Die AVP, hast du das mitgekriegt? Die haben ja verschoben ihre Termine, also ja, alle ja, Termine ja. Verschoben und zwei Turniere abgesagt, um die anderen Turniere irgendwie stemmen zu können. Da ist halt der andere Weg und dazu habe ich mit Casey Patterson mal ein bisschen geschrieben. Und ich möchte nur einmal, yeah, that's lame, they just gave up. Also ich habe quasi über die deutsche Tour gesprochen und habe gesagt, ey, ja, bei uns haben sie einfach alles abgesagt und dann hat er halt einfach gesagt, ja, das geht einfach gar nicht, die haben einfach aufgegeben. Und genauso wirkt es auch auf mich. Also die AVP versucht, am Ende glaube ich auch, dass da kein Turnier stattfinden wird und die Deutschen
darum
dann am Ende
geht's.
Sagen können.
Genau, darum geht's. Also ich glaube, ja. Ohne Scheiß, und das ist jetzt natürlich wieder hart und die Leute, die jetzt da betroffen sind, die Offiziellen werden sich vom Kopf fassen und jetzt sagen, ey, ernsthaft, ihr nutzt das jetzt wieder als Kritikpunkt. Aber wenn man das Hintergrundwissen hat, was wir natürlich haben durch ein, zwei Quellen, dass da viele Baustellen waren und es eh fraglich gewesen wäre, wie die Tour da jetzt stattgefunden hätte in diesem Jahr, dann kann man da vielleicht schon so leicht ja. Diesen Vorwurf, oder man kann zumindest vermuten, dass da so ein bisschen der leichte Weg genommen wurde, um zu sagen, ja, eigentlich gutes Timing jetzt, wir gehen da jetzt voll rein und sagen, ja, ist jetzt verantwortungslos und das ist so. Also ich glaube auch deswegen fest, ich meine, klar, man spart sich dann auch ein paar logistische Schritte und Arbeit, weil ich gehe fest davon aus, dass die AVP ebenfalls nicht stattfinden wird. Und auch wenn es in dem Sinne gut ist und vielleicht ein Signal ist in Richtung Athleten und auch Fans und allem, man versucht das irgendwie zu stemmen, wenn es geht, genau das zu machen, glaube ich auch, dass sich das in dem Sinne dann trotzdem nicht lohnen wird, weil ich gehe sehr stark davon aus, dass es nicht klappt, auf gar keinen Fall.
Ja, es kann sein, aber die AVP lässt sich zumindest eine Tür offen und ey, mit Amazon als Streamer dahinter, zu einer Zeit, wo viele Leute nichts machen können und noch nicht raus dürfen, ist es vielleicht auch ganz smart, eine 2-gegen-2 Sportart irgendwie online zu streamen und die gut zu produzieren. Also, und dann lässt sich die AVP offen, die deutsche Tour hat da, und da sage ich jetzt mal ein Wort, Flexibilität. Natürlich hätte es Flexibilität gebraucht, zu sagen, ja, wir können die Events nicht so ausrichten, wie wir es wollen. Wir können die Tour nicht komplett so durchspielen, wir können nicht alle 8 Events machen und so weiter und so fort. Aber die Flexibilität zu besitzen, zu sagen, ey, wir können im August aber vielleicht, weil wir das dann unseren Athleten zumuten können, vielleicht 6er, 8er Turniere spielen, die wir online streamen können, allein um dem deutschen Beachvolleyball-Community oder der europäischen Beachvolleyball-Community oder wem auch immer, ein bisschen Content zur Verfügung zu stellen, den Gedanken aufzuarbeiten, das mit Unternehmen durchzugehen, die auch vorangehen. Ich meine, COMDirect und Techniker, das wollen beides, das will eine hippe Krankenkasse sein, das will Innovationspartner sein oder sonstiges, ja, dann seid ihr mal innovativ, versucht mal irgendwelche Wege zu gehen, wie man das online verbreiten kann. Das muss ja nicht mal im TV sein, wobei die TV-Sportsender einen auch jetzt gerade jedes Produkt abnehmen würden. Und dann lässt man sich dieses Schlupfloch für August, sage ich mal, zumindest nochmal offen. Aber die Flexibilität scheint da in keinster Weise irgendwie bedacht zu sein. Das finde ich schade. Und in Zukunft, und ich glaube, das ist, jetzt haben wir nämlich eine natürliche Transition, Dirk. Jetzt kriegen wir es, glaube ich, hin zu dem Thema, was du gerade ansprechen wolltest, mit dieser Flexibilität und was sich da vielleicht verändern muss in der Denke und in der Herangehensweise. Das ist eine Brücke, oder? Auf die können wir jetzt aufbauen.
Das ist eine Brücke. Ja, was heißt, wie viel soll sich verändern? Also ich meine, es wird ein gewisser Umbruch kommen. Keine Ahnung, ob diverse Sponsoren, die jetzt vielleicht schon nicht mehr da gewesen wären dieses Jahr, ob die dann 2021 wieder da ist. Da wird auf jeden Fall ein bisschen was passieren und mal gucken. Vielleicht wird einfach alles wieder versucht, so zu rekonstruieren, wie es vorher so war und vielleicht ein kleines bisschen schlechter. Das Szenario gibt's auch, aber das sollte ja eigentlich nicht das Ziel sein. Und jetzt gibt's auf jeden Fall auch viel Zeit, ein bisschen über Dinge nachzudenken. Und ich hab einfach nur mal einen kleinen Denkanstoß oder will's einfach mal in die Volleyball-Community raushauen, vor allen Dingen die Beachvolley-Community, wie man meiner Meinung nach den Sport geiler machen könnte. Und das geht so ein bisschen weg von dem Charakter dieses einzelne Turniere. Ich sage nicht, dass man Turniere abschaffen soll. Dass man jetzt auch sagt, Techniker Beach Tour ist per se schlecht. Ich finde es ja eh, da hatten wir auch lange diskutiert, dass man vielleicht eher mal Richtung ja Einladungsturniere, vielleicht auch mal mehr schaut, dass man darüber mal internationale Stars bekommt, um diesen Turniercharakter wirklich maximal geil zu machen. Aber diese Techniker Beach Tour quasi als Ligabetrieb ist meiner Meinung nach großer Schmutz. Weil für mich eins der größten Probleme, was der Beachvolleyball vor allen Dingen hat, ist halt dieses Ding, dass immer wieder, zwar die Tribünen sind voll, klar, weil die Leute, die da irgendwie so im Start sind oder ein bisschen Urlaub machen, die gucken sich das schon mal an, aber hast du irgendwie eine gewisse Identifikation bei einem Großteil der Fans, also kannst du ja selber mal kurz beantworten, aber ich würde mal behaupten, bis auf die Volleyball-Nerds, die halt eh immer am Start sind, 0%. Die Leute, die da irgendwo mal auf dem Marktplatz vorbeischauen, sich auf die Tribüne setzen und sich dann ärgern, weil mal wieder der dritte Aufschlag in Folge ins Ausgegangen ist, die identifizieren sich einfach nicht mit den Sportlern. Und das führt dazu, dass die Sportler klein gehalten werden, führt dazu, dass die Sportler kämpfen müssen, um überhaupt das professionell zu machen, führt dazu, dass wir auch viele, viele Hobbyathleten da haben, viele Hobbyprofis sozusagen, die auf der deutschen Tour da rumlaufen. Und das, finde ich, ist etwas, das sollten wir bewusst attackieren und da gucken, dass wir viel mehr Leute wirklich diesen ehrlichen Profistatus ermöglichen können und da einfach auch mehr Identifikation kommt, mehr Fankultur und alles weitere. Und ich hätte jetzt da so einen Vorschlag, der in die Richtung gehen könnte. Aber sind wir uns einig, oder? Dass das ein großes Problem ist?
Das Problem ist auf jeden Fall da. Ich sehe das schon mittlerweile fast gar nicht mehr, weil ich bin ja einer, der jetzt seit 10 Jahren zu den einzelnen Tourstops geht. Und wenn ich nach St. Peter-Ording komme, dann kennen mich da viele, weil die mich seit 10 Jahren da spielen sehen.
Ja, das stimmt.
Und die
ja
immer zur selben Zeit Urlaub machen. Aber für 90% der Spieler trifft das, was du gerade gesagt hast, zu 100%. Zu 100%. Ja, bin ich bei dir.
Und was ich geil finden würde, wäre tatsächlich, wie gesagt, ich habe mir jetzt noch keinen, das ist keine 20 Seiten PDF-Datei. Ich habe mir nur quasi ein paar Notes gemacht, würde dir das jetzt mal grob vorstellen und mit denen ausdiskutieren, inwiefern das irgendwie möglich wäre oder auch nicht. Und ganz wichtig, natürlich, klar, ich sage jetzt nicht, dass ich einen Vorschlag machen könnte, wie man das logistisch sauber aufbaut, aber es ist nur ein grober Vorschlag, den ich, glaube ich, geil finde. Und es geht darum, dass wir eigentlich das machen, womit du auch schon mal ein bisschen gespielt hattest, weil theoretisch läuft ja jeder Beachvolleyballer auch für einen Verein auf, der manchmal relativ random ist, manchmal ist es dann halt der HSV, weil es nicht anders geht. Bei dir ist es dann irgendwie, was ist bei dir nochmal? Sorry, ich bin gerade durcheinander gekommen.
TuSa Düsseldorf, 06,
genau, weil da die Verwandlung ist. Theoretisch könnte es auch Witten oder irgendwas sein, aber die Vereine, da guckt auch niemand drauf, weil es egal ist. Niemand juckt es und es geht jetzt eigentlich wirklich darum, in meiner Welt fände ich es geil, wenn du wirklich eine Beachvolleyball-Liga machst. Und was ist eine Beachvolleyball-Liga? Ähnlich wie eine Bundesliga? Vereine, Mann. Vereine und du würdest irgendwie langsam starten, natürlich mit Vereinen, die es erstmal stemmen können, aber du kannst mir auch nicht erzählen, dass die großen Vereine da nicht Kapazitäten zu hätten. Du hast doch eh das Zentrum Hamburg, was gibt es dann? Es gibt dann den HSV, es gibt HSV Hamburg, für den dann Athleten antreten, es gibt meinetwegen Bayern München dann irgendwo im Süden, es gibt Fortuna Düsseldorf, für die dann zum Beispiel hier Svenny Alex, Daniel und Co. dann auf jeden Fall alle spielen würden, Hertha BSC Berlin, keine Ahnung. Aber ähnlich wie beim Fußball würde es komplette Vereine geben und dann ein Ligabetrieb, in dem die Vereine halt Woche für Woche gegeneinander antreten. Und zwar, was ich ganz geil finde und da beim tatsächlichen Ablauf, würden wir dann so ein bisschen in den Bereich gehen, so ein bisschen wie beim Tischtennis. Weil ich stelle es mir folgendermaßen vor, die Profis, erstmal würdest du denen dann auf, ja, mit festen Gehaltsstrukturen würdest du sichern können, dass das quasi schon, ja, Profis sind, aber auch abgeschwächt, weil es auch leistungsmäßig abgeschwächt wäre. Jetzt im Fall von Fortuna Düsseldorf mit euch beiden, ihr werdet dann zum Beispiel das Top-Duo. Das ist ein eins gesetzte Top-Duo, was ich dann auch Woche für Woche wie beim Tischtennis ähnlich über Kreuz mit der 1 von dem anderen Verein und mit der 2 von dem anderen Verein dann misst. Und dann gibt's aber auch noch Low-Tier-Profis sozusagen, die unten spielen, wie man es da so sagen würde im Fachbereich, die 3 oder die 4, die sich dann auch mit den Leuten 3 und 4 dann in diesem Ligabetrieb messen. Was natürlich wieder aufmachen würde, du könntest Jugendspieler mit reinbringen, du könntest den Profi-Pool und Leute, die vielleicht das Niveau noch nicht ganz haben, die Möglichkeit geben, sich daran zu trauen, aber in einem professionellen Umfeld, weil wir natürlich von hochprofessionellen Vereinen sprechen. Und so würde das ganze System erstmal grob laufen. Und dann wäre natürlich der Plan dahinter, ganz ehrlich, ich gucke jetzt vor allen Dingen auch in den, und ich will nicht den Hallenvolleyballsport abschaffen, aber ich sehe so viele Vereine in der zweiten Liga, und das ist noch ein akutes Thema, längerfristig soll aufgestockt werden, die Zweitligavereine sollen in die erste Liga geholt werden, oha, ob das wirklich klappt. Ja, ich sehe da so viele Zweitligavereine, die wirklich ohne Inspiration, auch so leidend immer wieder, oh, jetzt müssen wir wieder unsere 300.000 Euro zusammentragen für den Etat, damit wir irgendwie wieder die Saison machen können. Ey, wie viele Sponsoren wären da nicht vielleicht mal bereit, da reinzugehen in eine neue Sportart, die da wirklich Dynamik mitbringt und wo es geil wäre, mal so einen Verein zu sponsern. Und genau darum geht es. Mit so einem Zweitliga-Etat könntest du dann quasi eine Beachvolleyball-Mannschaft in dem Sinne finanzieren, weil dann wäre für mich auch so, also in dieser perfekten Welt gäbe es halt Gehaltsstrukturen. Ich würde es fast so machen wie bei der NBA, dass es vorher so ein bisschen vorgegeben ist, Salary-Cap-mäßig. Spieler sollen sich trotzdem selber ein bisschen vermarkten können, aber zumindest meinst so, Leute, die an vier unten spielen, kriegen dann meinetwegen 1.000 Euro im Monat oder so als Gehalt oder ein bisschen weniger, damit die aber wirklich diesen Profi-Status haben und mit den Leuten in den Vereinen professionell trainieren können. Dann würde es erstmal basismäßig dazu führen, dass wir nicht 8 Profiteams haben, 12, sondern mehr, 14, sondern halt viel, viel mehr. Potenziell, wir fangen vielleicht mit 6 Vereinen an, aber am Ende sind es 8 Vereine, am Ende sind es 10 Vereine in Deutschland, die 4 Profiteams stellen, dann natürlich auch auf weiblicher Seite müssen wir gucken, inwiefern, klar, die weibliche Seite hinkt einfach ein bisschen hinterher in der Leistungsdichte und in der Professionalität, in der groben Dichte, natürlich nicht in der Spitze, das ist ganz klar, aber das wäre der erste Entwurf und dann bin ich mal gespannt auf deine erste Reaktion, was das angeht und dann werden wir mal auf die Feinheiten kommen, was ich mir dazu noch gedacht habe.
So, erstmal, die Reaktion ist erstmal gut, weil die rührt ja daraus, dass du, die Motivation finde ich gut. Die Sportart, man hört raus, die Sportart ist nicht da, wo die, so sie deiner Meinung nach sein könnte. Es wird viel zu viel rumgedümpelt. Original mein Ding, unterschreibe ich sofort. Die Thematik mit der Liga, eine Frage dazu, wird es im Sommer spielen dann, ne? So Mai bis September oder so oder irgendwie dann oder Mai bis August, also so die ganz normale Sommersaison, würdest du dann spielen?
Ja, eigentlich macht das ja das Ding auch auf, dass du das komplett bis in den Winter oder runterziehen könntest.
So wie also beim Hockey, so eine Winterliga und eine Sommerliga.
Ja, das also ich so finde schon ohne Scheiß, weil Hallensport ist auch, also kannst du fast bestätigen, Hallensport nähert schon sich einer anderen Sportart, also ein bisschen. Also gerade auch wegen der ganzen Thermik, wie die Bälle fliegen, da müsste man gucken. Ich würde es vielleicht noch nicht direkt vereinheitlichen, aber eine richtige Sommerliga, die auch ein bisschen gestreckt ist, die dann schön lang ist und auch mit einem Highlight und wo du dann wirklich einen vereinsdeutschen Meister kürst. Und darum geht's. Es bringt viele Punkte auch und auch die für die Jugend auch wertvoll wären. Beachvolleyball ist in dem Sinne auch so ein bisschen, klar, es ist ein Teamsport, weil das ist ein Duo, aber du sagst auch immer, am Ende ist Beachvolleyball ein Individualsport. Du versuchst so gut wie möglich zu werden, du wechselst deine Partner wie die Frauen, wie Svenny es tut und das ist auf jeden Fall, und es ist keine richtige Teamsportart. Und so würde es aber wirklich darum gehen, ein Spieltag läuft dann folgendermaßen ab, du hast erstmal Vereinsdenke, du hast einen Teamgedanken. Und es ist dir wichtig, dass dein Jugendteam, was an vier spielt, dass das gut ist, dass das im Training maximal gut arbeitet, weil du auch von denen abhängig bist. Dein eigener Erfolg, dein Teamerfolg ist davon abhängig, dass dein Team drumherum funktioniert, was viele, viele gute Dynamiken reinbringen können. Und deswegen hast du ja auch immer als Argument genannt, ey, geht in den Hallenvolleyball, da lernt ihr auch vor allen Dingen auch richtige Werte, weil Vereinssport, Teamsport ist eine geile Geschichte, die jedem gut tut. Und das würdest du halt auch wieder ein kleines bisschen reinbekommen. Das finde ich ganz geil.
Ja, stimmt. Also ich würde vielleicht sogar so einen Schritt weitergehen, so Team 4, also das Format ist dann, dass an einem Spieltag, das wäre dann so einen ganzen Tag oder so, spielt dann Team 1, spielt immer gegen Team 1 und 2 und umgekehrt, ne, die spielen über Kreuz und 3 und 4 spielen auch über Kreuz umgekehrt, oder wie so, dass jeder 2 Spiele hat quasi?
Es gibt 8 Spiele dann quasi, also jeder hat 2 Spiele, so sieht die ganze Geschichte aus und dann muss man natürlich gucken, ganz geil fände ich eigentlich auch, also entweder Ligabetrieb, dann gibt's halt einen Unentschieden potenziell. Also wenn theoretisch von Düsseldorf oben alles gewinnt und unten aber alles verliert, weil da muss man natürlich auch gucken, wird Vereine geben, die sind an der Spitze sehr gut aufgestellt, haben vielleicht aber nicht die Breite von so einem HSV Hamburg, wo dann vielleicht auch mal ein besseres Team, was vielleicht sogar international spielt, das dann irgendwie an 3 irgendwie so ist, das kann natürlich passieren, kann passieren, hat natürlich auch gewisse Probleme, aber ich sage ja dazu auch, wenn jetzt als Argument kommt, ja, aber dann spielen ja die an 3 und 4 sind, spielen ja die ganze Zeit nur gegen Schlechte und können sich nie verbessern, weil sie zum Beispiel nicht gegen Walkenhorst Winter spielen und so. Ja, ich sage ja Quatsch. Nicht, du sollst Turniere abschaffen. Aber es würde erstmal einen guten Weg gehen und dann soll es ja auch natürlich mit Aufstiegsmöglichkeiten geben. Also ich fände das einfach geil und könntest du das auch so super vermarkten. Auch diese ganze Dynamik und dann sagen, ein Jugendteam, was sich vielleicht super entwickelt, auf einmal spielen Fretschner Sova irgendwo in 1. Weil sie sich entwickelt haben und das Top-Team sind, dann würde es Transfers geben, natürlich. Du kannst es dir Duos einkaufen mit Ablösesummen und allem und du würdest einfach auch eine ganz andere Wirtschaft in die ganze Geschichte bekommen. Also aus vielen, vielen Arten finde ich das gut und alternativ fände ich natürlich auch ganz geil, ey, wenn du sagst, es gibt keinen Unentschieden, dann ein, Foreman. Falls es unentschieden ist, Foreman. Ein entscheidendes Foreman-Spiel, wirklich 4 gegen 4 und am Ende gewinnt dann halt das Team, was, kann man natürlich gucken, wer sind die besten Foreman-Spieler, dass du dann da ein bisschen machst, aber das fände ich auch super, ohne Scheiß.
Ja, das ist sowieso so ein Entscheidungsspiel, dann nochmal eine andere Sportart reinzubringen, das ist genial. Also ich finde die Idee ist gut, das braucht natürlich viel Struktur, man muss da echt die richtigen Leute ansprechen, man muss wahrscheinlich erstmal mit so einer Viererliga starten, wo man Hin- und Rückspiel macht oder so ein Zeug. Da muss man überlegen, ob man, weil man kann die Spieltage ja auch nicht bei bei 5-0 abbrechen. Also du musst ja schon die ganzen Spiele durchspielen. Also selbst wenn es 8-0 ausgeht, musst du die Spiele durchspielen. Das heißt, man muss irgendein Punktesystem entwerfen, dass höhere Siege irgendwie mehr zählen. Ich glaube, das machen die Belgier in ihrer Hallenliga. Die spielen auf jeden Fall immer 4 Sätze und wenn es 4-0 steht, ist vorbei oder so. Also irgendwie so, und wenn es 2-2 spielt, spielen die dann trotzdem noch einen 5. Also das war jetzt wirklich nicht mal Halbwissen, das war ein Achtelwissen. Aber man muss sich irgendein System einfallen lassen, dass du halt nicht, wenn du Best of Nine spielst, ne, so, wenn du jetzt mal willst, dass du jeder gegen jeden da 8 Spiele plus das Foreman als Entscheidungsspiel hättest, kannst du nicht bei 5-0 aufhören, weil dann würden da ja Teams da echt hinfahren und hätten zum Teil kein Spiel oder nur ein Spiel gemacht oder so. Das wäre, glaube ich, ein bisschen wenig. Aber wenn du das dann so machst, dass du auf jeden Fall alle Spiele durchgehst, dann hast du schöne, geile Spieltage für eine Beachvolleyball-Community, die sich an diesen Stützpunkten aufbaut.
Ja?
Die Leute wissen weit voraus, welche ihrer Teams um welche Uhrzeit wann gegen ein anderes Team spielen. Du kannst Merch machen, du kannst alles mit dir. Ich würde da sogar nicht mal sagen, ey, lass uns zusehen, dass wir eigene Vereine organisieren, die dann wahrscheinlich auch am Anfang sofort einen eigenen Hauptsponsor haben, Namenssponsor, das ist okay. Aber die Idee, sage ich ganz ehrlich, Dirk, die ist top, ist halt abhängig von den Terminen im Sommer, ne? Weil wenn du nämlich, du brauchst ja von der FAVB, also du kannst ja nicht.
Also aber das gehört damit zu. Das ist der richtige Einwand, weil das wäre der nächste Punkt. Was macht man zum Beispiel mit euch, einem Top-Team oder mit den internationalen Teams, die dann aber auch mal weg sind? Also erstmal musst du es gut legen, aber das gehört halt damit zu. Das ist bei der Tischtennis-Bundesliga genau das Gleiche. Wenn du dir Timo Boll in dein Team holst, hast du halt einen Superstar, aber dann gehört es halt damit zu, dass du dann da sagst, okay, der wird halt ein, zwei Mal nicht da sein. Das ist dann halt so. Und natürlich musst du dann mit einem guten Jugendstock, es geht dann natürlich auch um Jugendarbeit, dass dann Fortuna Düsseldorf auch eine Jugendarbeit hat, wo dann auch natürlich ein nominelles Team 5, 6 wäre, die dann mal einspringen könnten in so einem Fall. Also du hast nicht nur 4 Teams, da soll es natürlich auch einen entsprechenden Unterbau gehen. Aber es wird dann auch irgendwann dahin kommen. Und es ist so ein geiles Mittelding, finde ich. Weil solange der Weltverband auch noch nicht perfekt läuft, würdest du jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen, dass es immer eine gute Idee ist, für jeden auf die World Tour zu gehen, weil es ja oft eigentlich, ja, ist so ein bisschen Geltungsbedürfnis, um nach außen wirken zu wollen. Ich weiß nicht, du spielst ja auch World Tour schon aufgrund der intrinsischen Motivation, dass du weißt, ich will mich mit den Besten messen, das ist mit Sicherheit so, aber du würdest ja jetzt auch nicht verneinen wollen, dass es wichtig ist zu sagen, ey, wir spielen auf der Welt, wir spielen sonst wo für Sponsoren und Vermarktung, dass das ein entscheidender Punkt ist. Und ich rede davon, dass du genau das Mittelding machst, dass du vielleicht Leute, ganz ehrlich, vielleicht von der World Tour wieder ein bisschen wegholst, weil wenn die wissen, ich verdiene bei Bayern München 3.000 Euro im Monat damit, dass ich da meinen Bundesligasport mache und für die den Meistertitel holen soll, ja, dann ist es auch einfach weniger attraktiv, da vielleicht auf die Welt zu gehen und potenziell Weltmeister zu werden, wenn man es eh nicht schafft, wenn man jetzt Bergmann Harms ist, no front, wenn du eh nicht Weltmeister wirst, vielleicht zu sagen, ey, dann gucken wir, dass wir hier für Bayern München dann einspielen und die zum Titel kloppen. Und so ist die ganze Geschichte. Also ich finde das eigentlich ganz charmant.
Ja, die Idee müsste dann halt sein, da müsste der Deutsche Volleyballverband halt auch sagen, ey, wir scheißen aber auch auf diese Vorgabe der FAVB so ein bisschen. Wir bauen hier ein eigenes System auf, was funktioniert, was unseren Sportlern, was die Sportart in der Breite bei uns stärker macht, weil das, dein Vorschlag würde das auf jeden Fall machen. Du hättest Stützpunkte, die sich über die Jahre entwickeln, wo Kohle reinfließt, wo man sich auch mit identifiziert. Jeder Jugendliche, der da in der Nähe ist, man kommt mal zu dem Spiel, man weiß aber auch genau, hey, wenn ich hier in 10 Jahren spielen will, kann ich nächste Woche bei dem Verein hier ins Jugendtraining gehen und vielleicht spiele ich auch mal irgendwann beim Spieltag der ersten Mannschaft. So, weißt du, klar, das kannst du dann runterbrechen. Also das sind Synergieeffekte, die sehe ich zu 100%. Müsste aber auch der Deutsche Volleyballverband hingehen und sagen, ja, okay, wir scheißen vermeintlich auf diesen Druck der FAVB und sehen zu, dass wir, und am Ende ist das große Problem unseres Sports oder vieler Sportarten ist halt, dass wir uns von Olympischen Spielen so abhängig machen, weil wir von der Kohle halt abhängig sind. Und solange wir von der Kohle abhängig sind, wird's halt auch, also wird der Deutsche Volleyballverband zum Beispiel auch allen Spielern, die in dem Ligasystem zum Beispiel sind, sagen, hey, ihr spielt aber nicht die Liga, weil ihr wollt, sollt bitte FAVB spielen, um da genug Punkte zu holen, um eine Medaille für Deutschland zu holen. Das ist ja das große Problem, dass wir immer wieder abhängig von vom DOSB sind, beziehungsweise von den öffentlichen Geldern und von den Olympischen Spielen, von dieser einen Rotzveranstaltung, die alle 4 Jahre stattfindet. Das ist das große Problem. Ich glaube, vorher müsste in unserer Sportart, weil unsere Sportart hat das Potenzial und hat die Möglichkeiten, auf die Olympischen Spiele, auf dieses einmal alle sich für 4 Jahre prostituieren für 4 Wochen, darauf zu scheißen. Wenn man diese ganzen Sachen mal aufbricht und dann diese Flexibilität, das habe ich ja anfangs gesagt, eigentlich aus einem anderen Thema heraus, aber das trifft ja dann jetzt auch zu, da eine Flexibilität zu haben und eine Vision zu haben und das anzugehen, ich bin zu 100% bei dir, weil Fakt ist eins, so wie wir es bisher probiert haben bei der Sportart, funktioniert es nicht. Jeder findet die Sportart geil und so wie es bisher probiert wurde, funktioniert es nicht, einmal im Jahr irgendwo für weiß nicht wie viele hunderttausende Tribüne aufzubauen und da weiß nicht wie viel Umsatz in einer Woche zu machen. Hilft vielleicht dem einen oder anderen Organisator einmal, aber selbst da gibt es wenige und dann war es das. Und um nachhaltig die Sportart zu machen, müsste grundsätzlich so eine Idee wie deine durchgezogen werden Und da muss man halt mal 3 Schritte zurück, um 5 nach vorne zu kommen. Ich bin Dirk.
Ja, und weil auf einmal richtig Kohle reinkommt. Man ist nicht mehr abhängig von irgendwas und man muss nicht gucken, dass man überhaupt auf Null geht und es überhaupt stemmen kann. Nein, auf einmal geht dann halt Kohle rein, weil die Einzelvereine so natürlich meinetwegen auch mit verschiedenen Etats und ist ja nun mal auch klar. Und ich glaube, du kannst es vermitteln, gerade jetzt im Verein FC Bayern München. Die haben jetzt beim Basketball natürlich gezeigt, dass sie da progressiv waren, bereit waren, da reinzugehen, hätten sie nicht machen müssen. Und wenn du denen erzählst, da stellst du halt mal 1 Million ab. Die Facilities sind wahrscheinlich jetzt schon da, weil auf dem Bayern München, da auf dem ganzen Ding, auf dem Arsenal sind schon Beachplätze, wo du wahrscheinlich schon professionell trainieren könntest wahrscheinlich, sonst baust du noch ein bisschen was hin und dann hauen die da halt 1 Million als Etat dahin, dass die ihren Beachvolleyballverein haben und direkt die Besten in Deutschland sind oder irgend sowas. Ich glaube, da würde es Vereine für geben, wenn du es dann richtig machst und da kommt von außen da Geld rein und du machst dich halt auch weniger abhängig, weil darum geht's, wie gesagt. Das ist utopisch natürlich, ich glaube aber, dass es funktionieren könnte, weil das ist mir, wie gesagt, nochmal ganz wichtig. Jeder einzelne Spieler in dieser Liga wäre Profi in dem Sinne. Würde halt seinen Mindestlohn bekommen, sei es, keine Ahnung, 800 Euro, 1000 Euro, aber zumindest und ganz wichtig, und deswegen muss das auch so sein, um halt diese ganzen Leute, wir sehen es doch jetzt alle, so bestes Beispiel jetzt schon wieder, sagen wir mal Niklas Rudolph. Niklas Rudolph galt damals als Riesentalent, jetzt im Nachhinein würde vielleicht Niklas Hildebrand sagen, ja, wir sind ein bisschen enttäuscht von Niklas Rudolph, weil ja, der hat die Entwicklung nicht so ganz gemacht und das ist schade, vielleicht war er selber nicht motiviert genug, keine Ahnung. Aber jetzt muss jemand, der immer noch ein sehr guter Tourspieler ist, / wäre, auch über die nächsten 10 Jahre, muss halt überlegen, oh, mache ich jetzt nicht lieber mein duales Studium bei der Bahn und ja, Beachvolleyball, das lohnt sich ja eh nicht in dem Sinne. Und so eine Leute, oder natürlich auch viel noch weiter drunter, also viele, viele, viele Tiers drunter, die dann sagen, boah, mache ich mir den Aufwand, irgendwie die westdeutsche Tour da zu machen und irgendwann halt den Weg zu gehen wie P. Müller-Harms oder irgend sowas und zu sagen, ich will auf die Tour kommen, mache ich mir die Mühe überhaupt? Und es würde viel mehr Leute geben, die sagen, ja, ich mache das, weil halt dieser Profi-Status garantiert ist und weil sich das ja dann auch alles wieder potenziert. Viel mehr Leute in Deutschland, die erstmal Profis sind, die professionell trainieren können und das würde dem Sport einfach ungemein wirklich helfen. Und am Ende des Tages sind wir uns ja auch einig, dann kommt dann der Punkt, ja, was machen wir mit der Eventkultur? Weil dann, was macht man, wo veranstaltet man das? Gibt es dann Heimspiele, wie es jedes Mal so ist?
Ja, natürlich.
Oder macht man es irgendwo anders? Es muss dann Heimspiele geben, klar. Ja. Dann gehen erstmal die Zuschauer weg. Aber die Zuschauer, die du gewinnst und irgendwann die 500, die dann da stehen und Randale machen beim Heimspiel, das sind halt auch wirklich richtige Fans, die du auch behältst. Und die da auch wieder natürlich irgendwie viel mehr Dinger reinbringen. Also, ja, also ich bin da auf jeden Fall, wie man hört, sehr, sehr überzeugt, bin auch immer überzeugter, je mehr ich drüber nachdenke. Und wir sind uns auch einig, haben wir immer wieder gesagt, deswegen auch dieses Ding Techniker Beach Tour oder hier Norderney. Ey, der gemeine Zuschauer, nicht der Volleyball-Experte, der hat Bock auf ein geiles Event, der hat Bock auf geile Fankultur. Wie viele gehen zum Fußball, weil sie den Sport geil finden? Ja, einige. Wie viele gehen zum Fußball, weil sie einfach das geil finden, die Fankultur mitzunehmen und da das Event mitzunehmen? Extrem viele. Und am Ende des Tages könnte selbst jemand wie ich könnte irgendwo für einen Verein an 4 spielen und dann gegen ein anderes Team an 4 da ein bisschen rumgurken. Das juckt keinen. Solange das Konstrukt drumherum geil ist, solange das mit den Vereinen, mit der Fankultur gut ist, würde das funktionieren. Und deswegen dieses Argument, ja, es gibt zu wenig gute Leute, es gibt zu wenig Profis, das zieht nicht. Also das zieht nicht und wir würden da auf einmal aus dem Nichts viele Leute, naja, das würde viel bewegen, ohne Scheiß.
Ja, aber dann lass uns das doch mal ansetzen. Ich mache mir da mal Gedanken drüber, Dirk. Du hast mich jetzt schon wieder, ich weiß nicht, ob ich auch mal in die Episode jetzt hier zurückkehre, weil
ich bin jetzt... Das rattert jetzt schon wieder alles, ne?
Ja, brutal viel. Ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht. Du siehst es halt, das ist geil, dass dein Input kommt jetzt noch aus dieser, auch mit der Idee dieser Salary Cap und so, das finde ich geil. Also diese Minimum Salary, das finde ich geil. Das ist alles, man muss einen Schritt nach hinten gehen, aber die richtigen Leute müssen ja nur damit anfangen. Wenn dann am Anfang eine Viererliga ist, die, keine Ahnung, gegen jeden 2x zu Hause und 2x auswärts spielen im Sommer und immer wieder samstags und sonntags.
Natürlich
und du hast
alles verstreamt, schön aufbereitet, ja, damit die Massen das auch sehen. Genau sieht's aus, ja.
Ja, und dann die entscheidenden Spiele, du kannst ja von mir aus 3 und 4 immer nachmittags 14, 15 Uhr spielen lassen oder so und dann die entscheidenden Spiele werden schön 19, 20 abends gespielt und danach wird's dann auf der Anlage noch eine Party geben und du kannst mir nicht erzählen, dass es nicht direkt, also in Städten, die du gerade aufgezählt hast, gibt es jedes Wochenende die Chance, dass da abends die Leute auflaufen. Es gab mal ein Einladungsturnier von ein paar Jahren in Düsseldorf zur Eröffnung dieser Felder dort. Da haben sie vor dem World Tour Turnier in Holland, haben ein paar World Tour Teams da Stopp gemacht. Da waren die Tschechin da, Kira und Laura waren auch da, Brasilianerinnen waren die, dann sind dann weiter nach Den Haag gefahren. Da, die, die Anlage war voll. Düsseldorf Community hier in dem Ballungsgebiet, die war voll und das, die waren beiden Tagen voll. Und
gut vermarktet, kannst du auch sagen, Düsseldorf bestes Beispiel. Das kannst ja, also vielleicht in anderen Städten, ich weiß nicht, aber in Düsseldorf, da bist du ja der beste Ansprechpartner dafür, wäre das absolut realistisch, sagen wir mal, Fortuna Düsseldorf Beachvolleyball, das hochzuziehen und auch relativ schnell da was zu etablieren. Thema Fankultur, 100%. Oder?
München weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. In Berlin bin ich mir auch sehr sicher, weil allein in Beachmitte, diese riesige Anlage, wo 100 Felder sind oder so, dann mach doch, dann fängst du bei denen, musst du noch ein bisschen früher anfangen, dann machst du vormittags noch ein Hobbyturnier und nachmittags machst du Happy-Hour-Preise, wo dann die Top-Teams gegeneinander spielen bei den Heimspieltagen und dann ist auch Rambazamba. So, und das heißt ja, ja nicht, Mann, dass immer alle dauerhaft auf der Tribüne sitzen. Wir dürfen gar nicht so viel, dürfen wir die Episode veröffentlichen? Es sind zu viele Ideen.
Wenn es wer anders macht, bin ich trotzdem glücklich. Aber ja, stell dir das trotzdem mal vor, dann geht's halt so los. Dann bist du halt nicht mehr irgendwie Falkenhorst-Fan oder Winter-Fan. Also ich finde das total geil, Mann. Dann bist du Düsseldorf-Fan. Und dann kommt boah, hast du gehört, ich glaube, wir verpflichten jetzt demnächst hier Fretschner Soga kommen nach Düsseldorf. Wir holen die jetzt wahrscheinlich, die haben ein gutes Angebot bekommen. Und dann irgendwie hörst du halt ja Ablösesumme 50.000 für ein Beachvolleyball-Team, die dann rübergehen. Und dann musst du mal gucken. Und klar, dann kommt wieder, ja, aber dann müssen die ja die ganze Zeit umziehen und so. Ja, müssen sie. Genau, ja,
wie es
in der Bundesliga ist. Ja, das sind Profis und die ziehen dann dahin, wo sie spielen. Und auch Thema Fankultur, Mann. Dann ist es nicht Techniker Beach Tour. So, Finale vorbei, alle nach Hause, wir wollen noch frühzeitig Abendessen. Nein, dann bleibt man natürlich, weil es ein Heimspiel ist, dann bleibt man in Düsseldorf auf der Anlage. Alle trinken, wie gesagt, noch ein Bier zusammen, es gibt eine kleine Feier. Und die Spieler, weil sie halt nicht noch eine 8-Stunden-Reise nach Hause haben, sind natürlich so auch da. Und das komplette Team bleibt da, so mingelt ein bisschen mit den Fans, trinkt auch mal ein Bierchen zusammen, weil sie dann Tag Pause haben. Und das ist doch das, was wir eigentlich wollen, oder nicht? Weil ich finde, die Eventkultur ist schön und gut. Dass wir vor teilweise 3000 Leuten Beachvolleyball sehen in Deutschland. Schön und gut. Und ich sage nicht abschaffen. Ich sage Timmendorf, natürlich nach wie vor deutsche Meisterschaften, auch dann Team einzeln sozusagen. Und auch da, ey, finde ich auch wieder gut. In meinem System wäre es dann nicht so festgefahren, Rangliste und die guten Teams kommen auch mehr oder weniger von alleine dahin, auch wenn sie ein bisschen reinscheißen, weil sie immer gut gesiedelt sind. In meinem System, selbstverständlich, würdest du über den Ligabetrieb Punkte sammeln für die deutschen Meisterschaften als Team. Weil klar, nach wie vor ist klar, du vereinst dich als Team. Vorher ist, da wird nicht durchgeswitcht, du vereinst dich als Team. Falkenhorst Winter würden sich nach wie vor committen für eine Saison, würden dann für einen Verein spielen, würden vielleicht sagt auch ein Verein, ey, ich will die beiden zusammen haben, die müssen dann ein Team werden, keine Ahnung.
Geht auch.
Gibt's auch. Ja. Aber genauso läuft's dann halt, dass dann auch in meinem System ein Team an vier, was aber jedes Spiel gewinnt, natürlich bessere Chancen hat oder sich eher für eine deutsche Meisterschaft qualifizieren wird, als ein Team an zwei gesetzt, was nur auf den Sack bekommt, was nicht ein Spiel gewinnt. Mhm. So wäre das natürlich auch gesichert. Und dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Durchlässigkeit, dann werden die Teams mal untereinander geswitcht, vielleicht auch ein bisschen mehr Leistungsdruck im Sinne, ist alles ein bisschen, ja, ich finde es, ey, ohne Scheiß, ich finde es super geil.
Und dann müsste auch das Team 4, sage ich jetzt auch schon mal, das Team 4 muss zwischen 17 und 20 sein oder so, weißt du? Oder zwischen 18 und 20.
Ja, im besten Fall, na klar. Also gut, am Ende des Tages, ey, mach's komplett offen. Wenn irgendein Team da halt dann nochmal einen 37-Jährigen verpflichtet, will, weil es ein geiler Typ ist, dann go for it. So, aber eigentlich
im Bereich Team 4 sollte 18 bis 20 sein oder
das
so.
Das wäre cool. Geil. Ja, um das zu sichern, ja.
Und dann spielen
dann die halt Spieler untereinander spielen, da müssen wir nicht drüber reden, dass Louis Wüst sich auf der Techniker-Tour wieder hat versohlen müssen oder so. Nein, dann kriegen die einfach genau das, was sie nicht bereit sind zu machen, nämlich auf den unterklassigen Turnieren zu spielen und diese weiten Reisen einzunehmen. Ey, verstehe ich. Aber dann geht's genau darum, die spielen dann für Vereine, alles ist geklärt, Reisekosten werden bezahlt, du musst dich nicht mehr kümmern, du kriegst ein festes Gehalt und so weiter. Der Verein kümmert sich und die können mit Profis, mit ihren Top-Teams gemeinsam trainieren und können sich dann mit Teams, die auf einem ähnlichen Niveau aktuell sind, nämlich weiteren Jugendspielern oder halt an drei dann auch mal so erfahrenen Säcken, keine Ahnung, wer das dann ist, der dann so potenziell an drei spielen würde. Und dann misst du dich. Ja, du irgendwann dann mit 47, aber erstmal dann wahrscheinlich noch eher oben. Nee, das wäre doch das und das ist doch rund. Also gerne mal wirklich, ich fände es auch schön, wenn wir da offizielle Statements von ein paar Entscheidungsträgern bekommen würden, dann gerne auch anprangern, wo die Idee scheitert. Ich weiß, es ist utopisch, es ist sehr romantisch gedacht, aber wenn die Kohle machbar wäre und sich die Vereine committen, die Kohle auch freizulegen, dann soll mir mal bitte einer erzählen, inwiefern das nicht eine gute Idee ist.
Ich glaube, da wird es nicht viele geben, aber das ist eine richtig geile Diskussion, die wir da jetzt, also nicht Diskussion, sondern das ist ein richtig, Mann ey Dirk, lass uns im Winter schon damit anfangen. Lass uns versuchen, das im Winter schon mal so anzuarbeiten, das ist gut. Ja. Ich habe mir schon 4 Notizen gemacht, wen ich kontaktieren muss, für welchen Sprung. Also ich bin schon drin.
Ja, und selbst ey, ohne Scheiß, selbst wenn hier, keine Ahnung, Samoylovs Medins machen irgendwann mal ein bisschen weniger, weil die dir dann nochmal die als Marketing-Ding für einfach so ein bisschen Marketing-Gag, du holst ja so ein Team da mal rein und hast dann halt die Letten da am Start, ist doch geil.
Ja.
Samoylovs Medins an 2 und spielen Bundesliga. Wie geil wäre das denn?
Natürlich. Und das, wenn das ein Land in Europa hinkriegt, dann ist es wahrscheinlich Deutschland mit dieser Infrastruktur, die wir eigentlich jetzt auf den Turnieren haben. Ich bin da komplett bei dir. Und da muss es auch nicht Samoylovs Medins sein, da kann es auch Smedins Walkenhorst sein, theoretisch, weil du einfach wie bei der Tennis-Bundesliga. Ja, genau.
Ja, das ist geil. Gut. Und das ist so. Und wie gesagt, da muss sich nicht jedes einzelne Team selber kümmern. Oh, kriegen wir vielleicht einen Autosponsor, der uns die Kilometer zahlt? Nee, da wird mit einem Vereinsbus, wird da schön hingefahren. Auf der Rückfahrt wird eine Kiste Bier reingestellt, je nach Verein.
Ja, natürlich. Nee,
aber ja, das sind so die kleinen charmanten Dinger. Also es ist genau der richtige Mix, ohne Scheiß. Dieses, man macht den Sport professioneller, safe, das wird auf jeden Fall so sein, wenn man das machen würde. Man macht den Sport aber trotzdem auch wieder charmanter. Und räumt mehr so kleine Dinge ein, die den Sport auch einfach geiler machen würden. Und dann, wie gesagt, die Fankultur, ey, auf einmal hast du dein Heimspiel und dann stehen da halt 400 Leute mit einem Fortuna Düsseldorf-Trikot, meinetwegen mit einer 1 hinten drauf und Walkenhorst, ja, wenn das dann durchnummeriert ist, 1-8 oder irgend sowas, finde ich absolut geil. Finde ich wirklich absolut geil.
Ja, ich bin bei dir. Boah, fuck, ey, das ist eine geniale Idee, Dirk. Ist auch geil, dass so zu Zeiten von, aber das ist genau der richtige Zeitpunkt jetzt eigentlich gerade. Guck mal.
Ja, ist so.
Draußen in Frankfurt sitzen die von der DVS und sitzen da und denken, oh fuck, ey, wir haben jetzt überhaupt, erstmal sind da alle gegangen und gegangen worden und schieß mich tot, völlig unterbesetzt. Die Tour wurde jetzt schnell abgesagt und was auch immer. Und wir sitzen jetzt hier, erstmal klar, die jetzt zuhören von denen, die hören jetzt erstmal nur Kritik. Aber an sich, eine Bitte an alle, die da vielleicht auch wirklich mal Entscheidungsgewalt dann haben und nicht nur die, die jetzt zu Hause sitzen und sagen, das ist eine mega geile Idee, und weil sie uns zuhören. Denkt doch mal drüber nach, wie viele Potenziale da auch jetzt hinterstecken. Und hätte den Vorteil, die Sachen, die ihr die letzten Jahre nicht hingekriegt habt, übernehmen dann die regionalen Sponsoren und die Vereine. Das ist doch top.
Ja, ist so.
Also besser geht's doch nicht.
Für einen Podcast wäre es auch geil, aber stell dir mal vor, was ist immer der große Struggle? Man hat keinen Bock, über die Ergebnisse der Techniker Beachtour zu reden. Aber würden wir im Podcast die Bundesliga begleiten und da die neuesten News und die neuesten Gerüchte und alles und alle Dynamiken besprechen? Selbstverständlich, weil das auf einmal alles Sinn macht und nicht so dröge ist wie, ja, dann war da irgendwie mal spannend, weil dann, weiß ich nicht, Brandt Reinhardt oder Pemela Harms dann mal ein schönes Ergebnis gemacht haben. Ja. Das erzählt man dann mal kurz. Aber dann, ja, ey, dann kommen so viele neue Dynamiken rein. Es wird viel, viel spannender, es wird viel, viel geiler. Also da würden viele Leute von profitieren.
Bin ich bei dir. Da gerne mal wirklich Feedback, Leute.
Ja,
da,
bitte.
Da bin ich mega.
Gerne auch sagen, wenn es Schwachsinn ist, in Teilen. Also wirklich, wir wollen da alles zu hören. Wir wollen nicht nur Zucker in den Arsch bekommen, aber das soll jetzt mal wirklich eine Diskussion werden. Und dann gucken wir mal. Und wenn wir am Ende diejenigen sind, die das vielleicht jetzt mit der Idee oder vielleicht auch wirklich aktiv vorantreiben, dann finde ich das geil. Da stehe ich
auf jeden Fall. Aber dann sehe ich dich aber auch entweder, nee, ich glaube nicht, also ich hoffe, dass das Niveau dann so gut ist, dass du nicht mitspielen darfst und kannst.
Ja, das hoffe ich auch. So. Ich bin dann eher Funktionär.
Ja, genau. Oder Funktionär willst du nicht sein, versprochen. Ich würde dich dann doch schon eher, ich sehe dich dann, ich meine, es soll ja so einen YouTube-Channel geben in Deutschland, der sich vielleicht schon,
endlich der richtige Dirk als Kommentator einfach, meinst du, oder was?
Mhm, so sieht's nämlich aus. Ja?
Shot shooting.
Oh, der Dick ist heute on fire. Das gefällt mir gut. Das ist schön. Die Quarantäne tut dir gut, mein Junge. Das ist
ja, absolut. Super.
Nee, schön. Ich
Quarantäne ist angesagt, ich bin so oft draußen wie noch nie in meinem Leben. Das ist echt richtig geil auch.
Ja, ist aber auch wirklich schönes Wetter, ne? Und mal, ich habe wirklich komplett blauer Himmel, das ist richtig krass.
Das ist echt so. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Strich drunter und warten ab, wie das jetzt so in der Community weitergeht. Also die Diskussion wollen wir auf jeden Fall fortführen. Wir werden sehr wahrscheinlich in der nächsten Episode nochmal drüber sprechen, wenn wir dann vielleicht auch die ersten Rückmeldungen bekommen haben.
Ja.
Ey, und dann tragt das an die Leute weiter. Markiert irgendjemanden, von dem ihr denkt, der sollte sich das mal anhören. Da sollte man mal eine Meinung zu haben. Und dann gucken wir mal. Und vielleicht ist das in ein paar Jahren schon soweit und hoffentlich so schnell wie möglich.
Und an der Stelle mal an alle, die, keine Ahnung, selbst wenn uns ein Wiener zuhört oder so, jemand aus Wien oder so, weil wer sagt denn, dass wir das nicht über die Landesgrenzen aufmachen können? Ist doch kein Problem auch.
Geht auch.
Ist doch kein Problem, da so eine europäische Tour draus zu machen oder so. Also jetzt, wir müssen jetzt nicht nach Süditalien fliegen, so, das finde ich nicht so gut, aber.
Dann hast du irgendwann wieder eine Champions League in dem Sinne. Das ist ja wirklich, kannst du ja weiter spinnen ohne Ende. Ja.
Aber in Italien hört uns jetzt wahrscheinlich gerade keiner zu und die haben auch wirklich andere Probleme. Aber wenn jetzt so ein Wiener mal zuhört oder so, meldet euch mal, weil ich könnte mir jetzt schon durchaus vorstellen, dass so eine Light-Version.
Erzähl um das mal, ich will dich nicht wieder unterbrechen, aber erzähl bei deinen Worldtour-Kollegen. Also sag, wenn du denen jetzt erzählen würdest, Alter, wisst ihr, was in Deutschland jetzt gerade passiert? Und du erzählst ihnen das, würden nicht alle sagen, boah, wie geil ist das denn? Was habt ihr denn da für eine geile Scheiße? Warum gibt es das bei uns nicht?
Ja, natürlich. Klar, ist auch so. Ja. Also jetzt vielleicht Molzorum nicht und so, weil diese ganzen Jungen, die jetzt noch immer, die halt jetzt wirklich noch diesen Traum von Olympia sich auch verwirklichen können. Oder die Russen, denen es scheißegal ist, weil die kriegen nämlich festes Gehalt und spielen auf der Tour und kriegen ihre Preisgelder und noch Sponsorengelder, denen ist es auch scheißegal. Aber viele andere Nationen, die wissen, was das für ein Hustle ist und wie undankbar ist es, Beachvolleyballer zu sein, selbst wenn du Nummer 20 der Welt bist, die würden sagen, wie geil ist das denn? Ich kann nach Deutschland kommen und safe 3.000 Euro pro Person netto verdienen oder was auch immer, dafür, dass ich da 12 Heimspiele mache und was weiß ich oder so, ist doch mega. Ja. Komplett. Sagen sehr viele wahrscheinlich, bin ich mir sehr sicher. Das ist auf jeden Fall eine Top-Idee. Jetzt hast du mich unterbrochen und ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber
das tut mir leid.
ist nicht so aber schlimm.
Aber von daher,
alles gut.
Ja, dann machen wir einen Strich drunter. Komm, machen wir einen Strich drunter und gehen jetzt in unser Off-Topic-Segment, auf das ich mich schon wirklich
sehr,
sehr freue.
Nee, jetzt weiß ich es wieder. Fuck. Ja.
Ach wenn so, ihr, Scheiße, okay.
Ja, sorry, Dirk. Wenn ihr, das meine ich jetzt ernst und das ist jetzt ein Aufruf, wenn ihr in Berlin, in München, in Hamburg, gut, Hamburg ist immer sehr monopollastig, da mit der einen Beachvolleyballhalle, alle selbst da, ne? Wenn ihr da jemanden kennt und so, diese großen Zentren in Deutschland, die gute Hallen haben und eine gute Beachvolleyball-Community und Infrastruktur, ne? Bitte mal melden, wenn ihr da Kontakte habt, weil ich habe da jetzt schon eine Vision und das könnte man auf jeden Fall als Pilotprojekt im Winter schon mal umsetzen. Das fände ich geil.
Oha.
Und okay. Ja, deswegen an der Stelle mal ein Aufruf, bitte gerne an mich melden. An
bitte
mich,
alle also. Merken, dass es meine Idee war, bitte, falls ja, es dann bald soweit ja. ist, war meine Idee.
Ja, du kriegst auf jeden Fall, du bist der Gründer. Das ist dann die Dirk okay. Funk, die Dirk Funk Beachvolleyball-Liga.
Nee, wir verkaufen die Rechte natürlich direkt, um hier Cash zu machen. Wir wollen ja wirtschaftlich mhm. denken. Dann ist
welchen,
dann die,
welchen Hauptsponsor würdest du dann, welchen würdest du bevorzugen dann dafür?
Ja, irgendwas mit Alkohol auf jeden Fall.
Ja.
Die Jägermeister so. Beachvolleyball-Bundesliga.
Oder so, irgendwie, oder so ein Sexshop, so Eis.de oder sowas, keine
ja,
Ahnung.
Ja, oder sowas. Ja, ja das machen wir. Ja, ich freue mich schon auf die weiteren Diskussionen. Ey, das Thema wird uns so, glaube ich, so schnell nicht verlassen. Hoffe ich mal, dass das eine Diskussion auslöst. Aber gut, jetzt wird es auf jeden Fall auch ein paar Diskussionen geben, weil das ist jetzt ein Thema, das ist nicht nur jetzt gerade maximal relevant, sondern da haben viele Leute auch wirklich starke Meinungen. Weil genau wie beim Musikgeschmack, der einfach sehr, sehr subjektiv ist, ist so eins, was uns auf jeden Fall alle als Menschen so vereint, zumindest so in unserem Altersgenre und auch selbst mit den Jüngsten, wobei die hängen vielleicht nur noch auf TikTok und gucken keine Serien mehr, weil genau darum soll es jetzt gehen. Wir werden jetzt gleich in unserem Off-Topic-Segment die großen drei, ja eigentlich, aber jetzt zu zweit machen wir einfach die großen fünf draus. Bündnis 1,90 die Hünen, so sieht's auf jeden Fall aus, die großen fünf. Und in dem Sinne werden wir jetzt gleich unsere Lieblingsserien vorstellen. Und ich habe da eine sehr starke Meinung, weil ich würde mal behaupten, ich habe einen schon sehr exklusiven, also nicht exklusiv, aber einen sehr guten Seriengeschmack. Also ich, ja doch, würde ich schon mal behaupten, da habe ich auch eine starke Meinung. Und ich bin bei dir aber sehr gespannt, weil du bist jemand, du hattest jetzt in den letzten Jahren nicht so krass viel Zeit dafür. Von daher bin ich auch gespannt, ob du so die Top-Serien eher von vielleicht so die vor 10 Jahren liefen oder bei dir akut waren oder ob du jetzt doch mal was Modernes mitbekommen hast. Deswegen wird das sehr, sehr spannend. Wir machen das gleich einzeln. Ich würde sagen, ja, ich weiß nicht, ob du vorlegst oder ich, aber dann machen wir gleich unsere großen 5 Serien. Wollen das natürlich mit euch teilen. Wir hauen dann auch hier von Daniel, von Umberto und so weiter, hauen wir auch noch in den Newsletter die ganzen Serien, damit ihr jetzt vielleicht auch für die Quarantänezeit, wo jeder mit Sicherheit ein bisschen mehr Zeit hat, vielleicht da ein paar Tipps bekommen, was man sich mal reinziehen sollte.
Ja, also ich werde ja, das hast du erstmal schön erklärt, ich werde dir sehr verbunden, wenn du anfängst, weil ich muss zugeben, ich habe hier 8 Namen draufstehen und ich habe noch keine Nummern dahinter. Also ich bin wirklich, ich will nicht sagen, ich bin unvorbereitet, aber wie du gerade schon gesagt hast, es fällt mir so unendlich schwer. Darf ich einmal dich fragen, wie hast du es gewertet? Einfach Sachen, die dich am meisten unterhalten haben oder die du sagst, die es auch wert sind, genannt zu werden? So, ich möchte, weil ich sag mal so, es gibt jetzt Leute, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, so Stromberg. Es gibt Leute, die sagen, die Serie Stromberg ist unendlich geil. Nennt man sie mit diesen ganzen mega high-quality produzierten Serien, die über weiß nicht wie viele Staffeln und Stunden gehen, nennt man sie ja oder nein? Das ist so die Frage, die sich mir stellt, weil wenn du mir die jetzt halbwegs beantwortest oder mir sagst, wie du es, dann könnte ich wahrscheinlich auch meine 8 jetzt runterbrechen auf 5 und dann eine schnelle 5 draus machen, weil sonst wird es für mich schwer, sage ich dir ganz ehrlich, weil bei mir ist, ich bin genau in diesem Zwiespalt. So,
ja,
also wie würdest du es formulieren?
Es ist schwer. Also ich finde, ich habe mir 1 da auf jeden Fall auch rausgenommen. Also eine Serie, die ist dann so ähnlich, also meiner Meinung nach schon nochmal auf einem anderen Niveau als Stromberg, aber bei Stromberg bin ich nie so richtig reingekommen, ehrlich gesagt. Also Stromberg kann ich immer nicht so richtig mitreden, auch so bei den Jokes. Ich kenne ein bisschen was, aber ich bin da teilweise ein bisschen raus. Aber ich habe auch was mit dabei, wo du selber sagst, ey, das ist einfach so mein Ding. Es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Da muss man es auch mit reinnehmen, auch wenn es vielleicht nicht so High Production ist, natürlich wie so Sachen wie Game of Thrones. Aber ich muss direkt mal sagen, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so. Na klar, das sind schon alles Serien, die man kennt, aber ich bin jetzt nicht so super obvious gegangen. Jeder Mensch kann Game of Thrones in seine Top 5 machen, weil es einfach eine wahnsinnig gut produzierte Serie ist. Ja gut, du hast es immer noch nicht geguckt. So, aber die meisten werden es geguckt haben und eigentlich sind sich alle einig, ob jetzt Fantasy-Genre vielleicht so das seine ist, dass es einfach eine kranke Serie ist, Mann. Es ist einfach eine unfassbare Serie, weil das Production-Level von einer einzigen Folge oft höher ist als bei so manchen Filmen, also wirklich die im Kino laufen. Deswegen muss man da einfach mal appreciaten, das ist eine geisterkranke Serie, die ich persönlich auch natürlich, ja, was heißt über alle Maßen, hinten raus wird es natürlich ein bisschen schwierig mit dem letzten Staffelende, ich will nichts spoilern, aber Game of Thrones natürlich eine der besten Serien der Welt, all time und so weiter. Bei mir aber zum Beispiel, weil es mir ein bisschen zu obvious ist und da gibt es auch noch eine andere Serie, ich weiß nicht, ob sie bei dir kommen wird, ich will nicht alles spoilern, die habe ich jetzt mal rausgelassen.
Okay, ja, aber dann weiß ich Bescheid, weil dann legen sich meine 5, nämlich, ich lese danach mal vor, welche ich da theoretisch auch noch dabei habe.
Ja, ich habe auch noch so ein paar Honorable Mentions, die werde ich aber am Ende machen. Wir gehen erstmal straight mit unseren fünf und dann können wir danach noch drüber sprechen, wen man vielleicht auch hätte erwähnen können, wo es hart war und so weiter. Und dann fange ich gerne an. Fange ich gerne an mit meiner fünf.
Okay, mach das.
Und das war der schwierigste Spot. Das war der schwierigste Spot. Bei den anderen Vieren war ich sicher, die müssen bei mir rein und die, ja, ist auch schwierig. Bin nicht so ganz sicher gewesen, gehe ich mehr Power Ranking oder gehe ich so All Time? Also wirklich eine Serie, die mir über lange Jahre viel Spaß gemacht hat, oder nehme ich eine, die ich gerade sehr, sehr feier? Und da habe ich mich dann letztendlich in letzter Konsequenz an fünf für eine Serie entschieden, die mir gerade sehr viel Spaß macht. Also es gibt Serien, jetzt ich mache mal eine Honorable Mention, ich bin mir sicher, dass du sie nicht hast. Eigentlich so All Time, obwohl sie schlechter produziert ist und in vielen Belangen schlechter ist als Game of Thrones, finde ich zum Beispiel Vikings mega geil. Vikings hat mir sehr viel Spaß gemacht, teilweise ein bisschen komisch, weil so hinten raus wurde es relativ schlecht. Am Anfang war die schauspielerische Leistung von den Leuten noch nicht so gut, aber ey, die ist eine sehr, sehr gute Serie, hat mir viel Spaß gemacht. Die hätte ich gerne genommen, aber dann bin ich jetzt ein bisschen Power Ranking gegangen und gerade die aktuelle Staffel ist auch bei Netflix gerade draußen, deswegen wurde euch wahrscheinlich schon angezeigt. Und ich will sie auf jeden Fall erwähnen, weil ich glaube, von vielen wird sie unterschätzt. Es ist der Ableger, die Side-Story von Breaking Bad, es ist Better Call Saul und die, glaube ich, viele nicht so auf dem Radar haben, weil die gucken die erste Staffel und denken so, oh, Breaking Bad, geil, Mann, hinten raus war ja nur pure Action, das war so krass spannend, geil, jetzt Better Call Saul, das wird ja bestimmt auch ein Feuerwerk. Und nein, es ist eben nicht, es ist absolut kein Feuerwerk. Ich würde fast so weit gehen, dass manche Folgen fast schon langweilig sind. Aber die einfach, ich finde, diese Serie erzeugt eine richtig geile Stimmung. Und es sind eben diese kleinen Feinheiten, diese kleinen Stories, die sich über die Zeit entwickeln, jetzt halt bis tief in die dritte Staffel rein und die auch weitergehen werden, die das so geil machen. Dann natürlich immer wieder connected. Man sollte natürlich Breaking Bad auf jeden Fall vorher geguckt haben. Sonst, man kann es auch isoliert gucken, aber es ist halt viel, viel geiler, wenn man natürlich Breaking Bad vorher geguckt hat. Und mir macht die Serie aktuell sehr viel Spaß. Es ist nicht so ein maximales Entertainment. Wenn du geflasht werden willst von einer Serie, dann guck was anderes. Aber wenn du Bock hast auf eine Serie, wo du ein bisschen investieren musst, die dir dann aber hinten raus wieder sehr, sehr viel zurückgibt, würde ich Better Call Saul auf jeden Fall empfehlen. Mein Platz 5.
Ja, krass, ey. Habe ich nämlich noch nicht gesehen, habe ich auf jeden Fall auf meiner Liste stehen. Also würdest du empfehlen? Ist ja im Endeffekt so ein...
Ja, wenn Top 5 ist, würde ich es empfehlen. Na klar, ich habe noch Dinger an meiner Honorable-Mentions-Liste, da könnte ich noch bis 30 tief gehen.
Ja, du hast auch viel Zeit investiert wahrscheinlich. Also was würdest du sagen, wie vielfach mehr Zeit hast du in diesen Streaming-Portalen investiert als ich? Also ich glaube, ich habe von meinen... Ich glaube, ich habe hier 8 aufgeschrieben und habe halt nur 10 geguckt oder so, weißt du, das ist halt
also,
der Punkt.
Ja. Es gab auf jeden Fall mal, das ist jetzt auch vorbei natürlich mit allen Projekten, die hier gleichzeitig laufen, aber es gab mit Sicherheit mal Zeiten, da habe ich jeden Tag mindestens eine Folge Serie geguckt und dann gab es natürlich auch immer mal wieder so Tage, wo ich es mir leisten konnte, ob es jetzt gut war oder nicht, einfach krankes Binge-Watching und wo dann einfach mal wirklich ein Tag durchgesuchtet wurde bis zum Ende, wo mal eine ganze Staffel von einer neuen Serie in einem Tag geguckt wurde, so mehr oder weniger.
Okay, ja krass.
Ist auch geil, Binge-Watching ist geil. Du hast da selten Zeit für gehabt, aber Binge-Watching ist auch einfach verdammt geil.
Ja, ich habe das jetzt zum Beispiel mit dieser Formula One-Serie gemacht. Die habe ich jetzt natürlich nicht in meinen Top 5 drin, weil das ist nur eine Staffel bisher, beziehungsweise die zweite ist jetzt draußen, deswegen habe ich die nicht dabei. Aber die finde ich sehr, sehr geil. Die habe ich halt durchgeprügelt. Da sind halt auch 10 Episoden irgendwie 25 Minuten. So, deswegen die kannst du halt auch mal durchbingen an so einem Langstreckenflug. Das ist nicht das Problem. Na gut, kommen wir zu meiner 5. Da bin ich gespannt, ob du sie überhaupt kennst. Kennst du Californication?
Ja, kenne ich. Aber nicht komplett geguckt. Aber ich habe ein paar Episoden geguckt, ja.
Bei mir, das wird sich jetzt auch wie so ein roter Faden durchziehen. Ich stehe halt irgendwie auf, wen wundert's, auf diese
Ami-Kultur.
Ja, erstmal Ami-Kultur, aber auch auf diese, diskussionswürdigen Hauptcharaktere, wo man nicht weiß, ob man sie liebt oder ob man sie hasst. Und eigentlich sind sie cool, aber andererseits auch nicht. Ich meine, am Ende Hank Moody, der Hauptdarsteller, David Duchovny oder sowas ist das, glaube ich, heißt der Schauspieler. Oder Duchovny oder wie auch immer man das ausspricht, frag mich nicht, ist er ein verdammt schusseliger, dummer Nuttenpreller und Schriftsteller in Kalifornien einfach. Also so, Punkt. Und der versucht so einen Spagat zwischen Familie retten, aber seinen Lifestyle durchziehen und so. Und das ist einfach, diese Serie, die liefert auf so vielen Ebenen ab und ist wirklich witzig. Aber ich kann zum Beispiel jetzt ganz viele da draußen verstehen, die sagen, boah, guck ich mal rein und dann sagen, das ist super scheiße. Also die ist wirklich, da muss man diesen Humor haben, wenn man diese Tendenz dazu hat, diese Hauptdarsteller, die so ein bisschen fragwürdig sind, zu lieben oder zu hassen oder immer so mit denen mitzugehen oder sich mit denen sogar zu identifizieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit einem kalifornischen Nuttenbriller-Schriftsteller mich identifizieren kann, wobei, boah, könnte schon sein, dann ist das nichts für euch. Ansonsten, ich habe die damals richtig gefeiert und ich habe ernsthaft erstmal lange drüber nachdenken müssen, bis mir die wieder eingefallen ist. Aber dann habe ich gemerkt, ich muss die in die Top 5 packen. Deswegen Californication an 5 bei mir.
Ich muss zugeben, dass ich mit dieser Serie vor allen Dingen einen Clip verbinde und den wirst du mit Sicherheit auch kennen und den werden auch viele männliche Mitbürger auch kennen. Es gibt diesen einen, der ist auch überall halt durchgegangen. Und natürlich hat man den mal gesehen, wo irgendeine Olle nackt auf ihm drauf sitzt und ihm die Schnauze haut. Also die liegt beim Akt auf ihm drauf, also sitzt auf ihm drauf oben und haut ihm halt währenddessen voll in die Schnauze.
Ja. Also
den, ja gut, kann man mir jetzt vorwerfen, dass ich gerade den Clip kenne, aber gut, naja, also du weißt auf jeden Fall, wovon ich rede. Ich habe zu wenig Zeit investiert, um es bewerten zu können. Von daher, ich glaube, es ist nicht so hundertprozentig meins, aber es ist schwer zu bewerten. Also Top 5 werden viele, glaube ich, nicht so richtig nachvollziehen können, wenn es, wie gesagt, diese ganz kranken Serien jetzt überall gibt. Aber so ein bisschen mit dem persönlichen Vibe, fühle ich, kann man auf jeden Fall so lassen. Und dann gehen wir rüber zu meinem Platz 4 und das ist genau das. Es ist mit Sicherheit nicht die beste Serie der Welt, aber für mich ist es einfach im Sinne von Comedy quasi, wenn eine Serie wirklich lustig sein soll, dann ist es für mich mit Abstand die beste, die es gibt und es ist It's Always Sunny in Philadelphia, die ja von so drei Jungs ursprünglich gegründet wurde, die damals noch sehr indie-mäßig unterwegs waren, den eigenen alles selber produziert haben, alles selber geschrieben haben, irgendwann Piloten da gedreht haben, der dann zufällig ja von, ich glaube damals, was war es, von so einem ganz kleinen Sender dann genommen wurde. Letztendlich hat die Serie dann, ist da ein bisschen abgegangen, weil Danny DeVito tatsächlich sich so als kleines persönliches Projekt, ey, der hat kaum Geld mit verdient, aber der meinte, das macht so viel Spaß hier zu drehen, ich ziehe jetzt weiter mit durch und seitdem gibt es inzwischen, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, Alter, so viele Staffeln schon, also die Serie läuft schon ewig und was macht die Serie so geil? Erstmal, wie gesagt, eigens produziert, viel improvisiert vor allen Dingen, es sind halt drei Kumpels auch, die sich gut verstehen, die dann in der Serie sich den Traum ermöglicht haben, das, was immer so ein Klassiker ist, ey, lass doch mal eine Bar eröffnen. Es geht halt eben um drei Jungs, also um ein Schwesterpaar mit halt noch dem Vater, mit Danny DeVito und noch zwei weiteren Kumpels, die zusammen eine Bar führen und halt die verrücktesten Scheißdinge passieren. Also natürlich unfassbar kaputte Charaktere, aber meiner Meinung nach großartig witzig. Also It's Always Sunny in Philadelphia, jemand, der was Witziges sehen will und so ein bisschen, ja, was heißt kernigen Humor, aber ihr könnt es, glaube ich, nachvollziehen, wenn ich das witzig finde, ob ihr es vielleicht potenziell witzig finden würdet und dann ist das auf jeden Fall was für euch. Mega geil.
Krass, ey. Also ich weiß, ich kenne die Serie, aber ich glaube, lief die schon mal irgendwann im Free-TV? Weil gestreamt habe ich sie definitiv nicht, noch nicht.
Obwohl die lief irgendwo auch mal, ich glaube, Comedy Central dann auf Deutsch oder so. Also erstmal bei allen Serien, ich weiß, es ist jetzt wieder so Serien-Nazi, aber ich würde trotzdem, ey, bei allen Serien, die wirklich aus Amerika oder aus England kommen, guckt sie auf Englisch und dann meinetwegen mit deutschem Untertitel. Also ist ja auch nicht schlimm. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt damit braggen soll, so Humble Brag oder Weird Flex, dass man so gut Englisch kann. Aber es nimmt so einer Serie einfach so viel weg, gerade bei It's Always Sunny in Philadelphia, bei jeder Serie, die ich hier habe, wenn man sie dann auf Deutsch guckt. Also ihr tut da auch eh was Gutes mit, ihr bildet euch selber ein bisschen weiter.
Ja, das stimmt.
Aber Englisch Audio und dann meinetwegen deutschen Untertitel. Und für die, die jetzt halt ein bisschen stabiler unterwegs sind, dann halt englischen Untertitel, weil das braucht man teilweise bei gewissen Serien. Da kann selbst ich, wenn ich behaupte, Englisch ist so ganz okay, braucht man das schon teilweise. Aber das ist schon wichtig, gerade bei der Serie auch.
Also es kommt bei mir gleich auf jeden Fall noch eine Serie, wo ich dir da widersprechen würde, aber da kommen wir wahrscheinlich später drauf. Jetzt kommt auch eine, wo ich dir widersprechen würde, weil die, ich weiß gar nicht, die wird wahrscheinlich gar nicht ins Englische übersetzt sein. An 4 ist bei mir Jerks.
Ach geil, ja. Oh. Komm. Ganz ehrlich, stimmt, ich hab nicht richtig drüber nachgedacht, aber eigentlich nicht so weit weg, weil es halt was, also du wirst es gleich erklären, aber es ist halt dieser, ey, das ist auch wirklich teilweise Hate-Watching. Ist unfassbar. Ich habe mich teilweise eingepisst bei dieser Serie und trotzdem diesen Fremdscham von außen wirklich, ey, infiziert bekommen quasi, dass ich ausmachen musste und aus dem Zimmer gegangen und dieses, nee, ich kann jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt aufstehen und 10 Minuten Pause machen, bevor ich weitergucken kann. Ey, aber Fari, Yadimir, Ildimir und Christian Ulm, großartig. Die sich beide quasi so ein bisschen selbst spielen, eine abstrahierte Version von sich selbst, aber ich nehme dir gerade deinen Stoff weg. Also, nee, ey, großartig, ohne Scheiß.
Du hast alles richtig gesagt. Also Christian Ulm und Fari Yadim, die sich mit Anlauf und mit einer Regelmäßigkeit in die peinlichste Fremdschämscheiße dieser Welt katapultieren. In ihrem bonzigen Vorort da bei Potsdam. Colin Fernandes spielt mit. Die sind da auch diese Verbandelung, dass die eh privat zusammen sind oder verheiratet mittlerweile und so. Das ist überragend. Die haben auch, wenn man sich darüber einliest, die haben gar kein richtiges Drehbuch. Fakt ist, also Christian Ulm und Fari Yadim funktionieren da einfach zu 100%
so geil, Mann.
Unendlich gut und auf einer Ebene. Und das ist das, warum ich habe überlegt, ob ich Stromberg, weil ich stehe auch total auf Stromberg, oder Jerks reinnehme, aber da muss ich eins sagen, Jerks, erstmal neuer und der Fremdscham ist nochmal multipliziert plus, und das ist das Krasse, als ich die letzte Staffel geguckt habe, ich habe reihenweise laut gelacht. Und Frauchen hat mich gefragt, was denn schon wieder los ist. Und ich habe einfach Jerks geguckt und ich konnte nicht mehr. Ich hab's einfach, das ist unfassbar. Und das ist das
Qualitätsmerkmal. Wenn man es alleine guckt und laut lacht, dann weißt du, es ist wirklich witzig. Also das würde ich absolut bestätigen. Mit einem Kumpel gucken kann natürlich auch sehr witzig sein. Manchmal sich eine Pause zu gönnen und drüber reden zu können, was gerade passiert ist. Ist auch witzig, aber ohne Scheiß. Ich bin ja eh schon immer riesen Ulm-Fan. Hier damals, hier seine ganzen Formate, mein neuer Freund und so weiter. Freund. Oder auch damals hier mit, wie heißt der nochmal, mit der braunhaarigen, mit der früher da auch mal diese Dinger da gedreht hat, damals noch MTV und so weiter. Und Fari kannte ich tatsächlich vorher gar nicht, aber ist mir durch diese Serie so unfassbar sympathisch geworden. Also seitdem, der war ja jetzt auch bei hier, Dogs of Berlin hat er ja auch mitgemacht.
Habe ich auch gesehen. Ja, genau. Ja,
da war er auch dabei. Vorher hätte ich gedacht, boah, Fari, was ist das denn für, auch für eine Rolle? Aber seitdem, ey, seitdem finde ich auch alles geil, was der macht, weil das einfach ein geiler Typ ist.
Ja, ist auch so. Ist wirklich so. Ist komplett geil. Und seitdem feiere ich auch alles und gucke auf YouTube nach, wenn die irgendwo zu Besuch waren oder so. Ich glaube, die waren auch bei Late Night Berlin irgendwann, die beiden. Ey, wirklich, das ist komplett geil. Also wer die Serie nicht kennt, gibt dem. Also eins ist klar, da verschwendet er nicht so viel Zeit rein. Da könnt ihr einfach reingucken, ersten zwei, drei Folgen, die dauern auch immer nur 25 Minuten. Wenn das nichts für euch ist, dann macht's aus, weil es wird nur noch schlimmer. Also, ja, ist doch ja, so, oder? Stimmt, würdest du bestätigen. Stimmt. Also entweder du bist da sofort drin in diesem Style oder halt nicht. Das ist da relativ einfach und aktuell haben wir, glaube ich, genug Zeit. Also die Stunde, die ersten drei Folgen von der ersten Staffel würde ich euch mal ans Herz legen und wenn das dann mögt, dann bleibt ihr hundertprozentig dabei. Das ist überragend.
Wir könnten jetzt, glaube ich, uns stundenlang über Stories aus der Serie erzählen und über die, ey, das ist wirklich, müssen wir irgendwann auch nochmal. Beim nächsten Onus hier teambilden, dann gucken wir nochmal ein, zwei Folgen. Unsere Lieblingsfolge, jeder nominiert seine Lieblingsfolge Jerks.
Ja.
Und dann gucken wir die nochmal leicht angeballert, gucken wir uns die alle zusammen an, ey.
Das
groß,
ist gut.
Ohne Scheiß. Also finde ich, ist ein sehr guter Pick, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Und bei mir, gerade auf Thema Power Ranking, Top 10 wäre es wahrscheinlich auch mit dabei, weil es schon wirklich einfach sehr, sehr gut ist. Aber auch vielleicht so ein bisschen, weil es manchmal zu viel wirklich wird, hat es nicht ganz gereicht am Ende des Tages. Gut, ich gehe einen weiter und jetzt kommen wir, du wirst mich jetzt gleich wieder auslachen. Es ist tatsächlich meine Guilty Pleasure Serie. Ich glaube, viele haben davon noch gar nicht gehört. Ja, es hat auch einen etwas komischen Titel. So. Auf Deutsch heißt es Das ist Leben, auf Englisch heißt es This is Us, in der weiblichen Hauptrolle Mandy Moore und es ist halt wirklich, es ist so Comedy, Drama, von allem ein bisschen was. Es ist so eine Familienserie und ich würde auch sagen, die ist wirklich für jeden was. Da werden viele abgeholt. Das kannst du mit deiner Freundin gucken. Das kannst du auch alleine gucken. Das kannst du mit deinen Kindern theoretisch dann irgendwann mal gucken. Und es ist halt wirklich, ey, ich sag einfach mal so, es gab wirklich ganz selten eine Folge, in der ich nicht komplett geheult habe. Also ich bin nah am Wasser gebaut, wirklich bei Serien. Ich weine sehr, sehr leicht, aber trotzdem, ey, wie oft ich da einfach teilweise ein bisschen in mich zusammengebrochen. Manchmal aus schönen Gründen, weil es so ein bisschen dieses schöne Weinen war, aber auch manchmal, weil es dann wirklich verdammt traurig wurde. Also zwei junge Eltern, die Drillinge bekommen, davon stirbt ein Kind, dann durch so einen komischen Zufall adoptieren sie dann noch ein anderes, was da gerade da zufällig auch im Krankenhaus war. Und dann einfach so, ja,
Geschichten, adoptieren sie ein anderes.
Ja, ich will jetzt auch nicht alles direkt spoilern, aber dann einfach so Geschichten aus dem Leben. Geschichten, die dann in der Familie passieren. Sehr schön inszeniert, finde ich, oder sehr schön gemacht, weil es immer wieder Zeitsprünge gibt. Also es läuft nicht linear, es ist immer wieder, man wechselt, wo die Kinder dann alle schon Mitte 30 in dem Berufsleben sind, mit ihren eigenen Problemen strugglen und dann aber auch wieder zurück ins Jugendalter und dadurch erklärt sich so dieses ganze Familiengeschichte und was so alles damit zusammenhängt, wo die Komplexe teilweise herkommen und viele schöne Momente, viele traurige Momente, wie gesagt, mein Guilty Pleasure, schaut einfach mal rein und scheiße, ich finde die Serie unterschätzt großartig. Also wer ein bisschen Bock auf Herzschmerz und Gefühle hat, dann gönnt euch die Serie mal, die ist wirklich gut.
Ja, werde ich nicht machen.
Ja, ich weiß, also, das weiß ich, dass ich dich damit nicht erreiche, ist klar.
Gar nicht. Ich habe jetzt auch gerade direkt mal aufgerufen, parallel und einmal gegoogelt und mir da, nee. Aber da bin ich halt hart raus, wirklich. Aber ey, no hate, ne? Ich glaube, da bist du, wie du gerade schon perfekt erklärt hast, bist du da, glaube ich, ein guter Mann für, ein guter Abnehmer. Und wird auch viele da draußen geben, die da gute Abnehmer für sind. Ich halt sowas von hart gar nicht, ne? Das ist halt krass. Ja. Naja, gut.
Ja, das ist klar, dich kriegt man damit nicht. Aber deswegen sind wir gespannt auf deinen Platz 3.
Ja, Podium. Und jetzt bin ich
Podium,
dann halt,
Bronze.
Ja, und ab jetzt setze ich dann halt auch die Qualität und das Storytelling und die Aufmachung und so bei mir ein bisschen durch. Also ich habe an 3 und man kommt da nicht drum herum und ich erkläre gleich warum. Ich habe an 3 Breaking Bad und ich erkläre, hättest du gedacht, dass ich die da unter den Top 5 habe? Wahrscheinlich nicht, oder?
Wär's doch, eine, Breaking Bad habe ich safe mitgerechnet. Ja,
okay,
das war
krass.
Das Einzige, was ich predicted hätte, dass du Breaking Bad mit dabei hast.
Okay, krass, weil ich finde halt, ich glaube, es ist Staffel 2 oder so, da sind die ersten 6-7 Folgen sind so unendlich langweilig, habe ich das Gefühl gehabt damals. Aber ich habe mich wirklich durchgebissen, auch weil irgendjemand mal gesagt hat, musst du machen, ist gut. Und ich habe mich damals durchgebissen, ist auch schon ewig her, da ich die geguckt habe. Und am Ende, also das Storytelling und diese Transformation ist einfach, also aller Hauptcharaktere, man kann ja nicht mal nur irgendwie einen rausnehmen, alle Hauptcharaktere ist einfach auf einem Niveau, das ist, naja, gerade transformationstechnisch würde ich sogar fast sagen, es ist unerreicht, was die Transformation von allen Hauptcharakteren angeht, das ist Wahnsinn. Und deswegen ist die auf vielen Ebenen, wenn man auch überlegt, wie alt die schon ist, ja, im Vergleich zu vielen anderen, die jetzt immer noch, die jetzt erst abgeschlossen werden oder so. Weißt du, von wann die ist? Ich habe keine Ahnung. Die bist du doch schon, also.
Ich sehe gerade, 2008 ging's los. 2013
ja, war
relativ vorbei.
Ja, genau. Also ist jetzt schon 7 Jahre durch, ne? So, das ist schon heftig.
Ja.
Und auf dem Niveau so eine Serie so zu Ende zu bringen, das ist krass. Und ich weiß noch genau, das war eine der ersten, die ich wirklich so mega, so mega gefeiert habe. Und das war so hart auch für mich zu akzeptieren, dass sie jetzt vorbei ist. Und deswegen ist sie auf jeden Fall völlig zu Recht bei mir in Top 3, meiner Meinung nach.
Ja, ist ja auch so. Also ganz ehrlich, das ist ja bei mir genauso. Und es ist so wie Game of Thrones, nur abgeschwächter. Weil Game of Thrones feiere ich persönlich noch ein bisschen mehr für mich. Breaking Bad war aber genau das Gleiche. Ey, ich habe da auch investiert und ich gebe dir völlig recht, die ersten Staffeln waren so ein bisschen, aber so ist das halt manchmal. Ey, das predige ich jetzt auch immer wieder im Stream. In Zeiten von ADHS und den ganzen Zoomern, die unterwegs sind, ist es schwer, diese Geduld mit reinzubringen. Und keiner hat mehr, habe ich ja auch immer gesagt, hier, ach, habe ich jetzt auf dem Flug hier genialen Film geguckt, wie heißt denn das Ding nochmal? Muss ich gleich nochmal nachreichen. 3,5 Stunden aber. Wer ist noch bereit, einen 3,5 Stunden Film zu gucken? So, Serien investiert man eher, aber wie viele schalten dann ab, weil sagen, oh, ist mir jetzt echt zu langweilig und sind nicht bereit zu investieren, damit es hinten raus einfach unfassbar geil wird. Und das war es ja wirklich. Und genau, was du sagst, ey, Bryan Cranston, für mich einer der unterschätztesten Schauspieler, die es so seit Jahren gab. Man kennt ihn, oder viele von euch kennen ihn, glaube ich, aus Malcolm mittendrin von früher, wo er so den spackigen, witzigen Dad gespielt hat. Schon das, ey, schauspielerisch großartig. Halt komplett großartig. Quatsch, aber einfach sehr, sehr gut gemacht. Und natürlich der, aber auch viele andere geile Schauspieler gewesen. Ja, mega geile Serie und genau aus dem Faktor. Das geht ja auch ein bisschen mit ein mit meiner Better Call Saul Geschichte, weil halt genau das da natürlich deutlich weniger dramatisch halt auch passiert. So mit diesem Storytelling, wie sich die Charaktere entwickeln. In dem Fall halt Saul Goodman und so weiter, wie die Story überhaupt passiert ist. Ja, das ist also völlig verdient. Finde ich auch gut, dass du es erwähnt hast, weil eigentlich eine Top 5 ohne Breaking Bad so allgemein ist auch schon schwierig. Die Serie ist schon verdammt gut.
Ja, ist auch so. Deswegen, du meintest übrigens The Irishman.
The Irishman, ohne Scheiß. Ey. Auch nochmal kurze Empfehlung. Es sind 3 Stunden 45 fast sogar und viele haben auch gesagt, nee, Mann, würde ich mir niemals geben. Aber der Film ist so geil. Natürlich hat er Längen. Ein 3,5 Stunden Film hat Längen. Das gehört dazu. Muss sogar Längen haben. Du kannst nicht. Deswegen habe ich doch gesagt, habe ich bei IGFS irgendwann auch mal gesagt, irgendwann enden wir, dass wir als Musik, ey, meine Lieblingsmusik sind Beat Drops. Und du hörst dir ein Album an und es sind nur noch Beat Drops. Immer die ganze Zeit. Und dann die ganze Zeit wieder neu. Ja. Das wäre doch genau das Gleiche. So funktioniert das nicht. Auch bei Musik muss es mal abflachen, damit du dann danach wieder einen Peak hast. Genauso ist es bei Serien und Filmen. Deswegen Irishman-Empfehlung und Breaking Bad, wer es noch nicht geguckt hat, investiert die ersten Staffeln, die vielleicht noch kein Feuerwerk sind, weil hinten raus wird es definitiv ein Feuerwerk ohne Spoiler.
Absolut. Ja.
Sehr gut, wir gehen rüber zu meinem Platz 2 und jetzt sind wir schon wirklich, ey, da bin ich, also da stehe ich sowas von bei beiden Sachen, die jetzt kommen werden, einfach mal komplett hinter und ja, auf jeden Fall Shoutouts gehen raus an die Paula, an unsere Diego, die jetzt ja auch in dem Newsletter auf jeden Fall ihre Top 5 Serien rausgehauen hat und du meintest so klassisch, ja, es sind ja Frauenpicks, Paula, Frauenpick war nicht dabei, sie hatte auf Platz 5 den Pick, den ich jetzt hier auf 2 vertreten werde und eigentlich tut schon weh, den auf 2 zu setzen, es ist Peaky Blinders und Peaky Blinders läuft auch auf Netflix, neueste Staffel ist nicht so lange her, ist einfach verdammt geil. Jeder, der da so ein bisschen so dieses Gangmäßige auch so ein bisschen mag, so diese ganzen Geschichten, weil es spielt in Birmingham und geht eigentlich um so eine Gypsy-Familie, die dann in Birmingham sich langsam groß macht. So mit in der Hauptrolle Cillian Murphy, den man hier von dieser Batman-Geschichte als Dr. Crane oder irgend sowas oder irgendwas Crane kennt. Einfach unfassbar geiler Typ. Ich liebe die Optik und den Vibe, der da einfach kommt. Also diese Serie, wenn ihr Nichtraucher seid, ihr werdet zum ersten Mal Bock haben zu rauchen. Weil diese Stimmung, die da erzeugt wird mit Whisky saufen, mit Rauchen und ist einfach so wahnsinnig geil gefilmt, Alter. Also unfassbar. Und auch Cillian Murphy ist seitdem für mich Ehrenmann. Also ist in meiner Liste jetzt ganz, ganz nah hinter hier so Brad Pitt, Leonardo und so weiter da gekommen. Einfach ein unfassbar geiler Typ. Also diese Serie, allein vom Vibe. Das ist jetzt nicht so, dass das Storytelling wahnsinnig gut ist, aber ich finde, sehr, sehr gute schauspielerische Leistung und einfach unfassbar gut inszeniert. Also rein optisch ist es einfach pure Befriedigung, diese Serie sich reinzuziehen. Deswegen größte Empfehlung, der es noch nicht gesehen hat.
Soll ich zugeben, dass ich die noch nie gehört habe vorher, die Serie? Noch nie.
Gerne. Aber dann krass. Ist das, solltest du auf jeden Fall auch mal rein. Ja, also da würde es mich wundern, wenn du sagst, finde ich scheiße. Ja.
Nee, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Auch die Schauspieler, finde ich, das macht schon alles Sinn. Also da bin ich jetzt komplett open-minded, da würde ich wahrscheinlich mal reingucken. Also Better Call Saul hatte ich eh schon auf dem Schirm. Das ist ja geil, das finde ich gut, dass wir uns hier gegenseitig so ein bisschen. Eigentlich war die Idee, euch da draußen mal so ein paar Sachen nochmal an die Hand zu geben.
Ja, ist ja immer
grad
so.
Gerade den Jüngeren und jetzt am Ende, also Peaky Blinders habe ich wirklich noch nie gehört. Werde ich mal reingehen.
Weiß ich
aber, bei mir ist halt immer schwierig, wenn es ältere Sachen sind, weil es spielt ja irgendwie vor 100 Jahren oder so, ne? Wenn es ältere Sachen sind, dann geht's bei mir ganz schnell, dass ich sage, nee, finde ich nicht geil oder komplett geil. Also bei mir gibt's meistens
nichts dazwischen. Das Gefühl kriegst du da nicht. Ich bin da selber so. Ich gehe dann auch ganz gerne immer diese Listen durch und sehe dann, oh krass, dieser Film oder hier. Würde ich mir jetzt Casablanca nochmal reinziehen, weil alle meinen, das ist so ein Klassiker, den muss jeder mal gesehen haben. Nein, ich würde mir niemals Casablanca geben, weil mir das auch zu alt ist. So, da bin ich genauso gepolt. Aber bei Peaky Blinders verspreche ich dir, so einen altmodischen Vibe wirst du da nicht bekommen.
Ja, okay, dann ist das für mich auf jeden Fall akzeptabel, da ein bisschen Zeit rein zu investieren. Das ist krass. Ja. Meine 2, ne?
Ja.
Und jetzt kommt, spätestens jetzt merkt man diesen roten Faden, der sich bei mir durch diese diskussionswürdigen Hauptcharaktere durchzieht. Platz 2 ist bei mir House of Cards.
Oha, das ist natürlich jetzt ein schwieriger Pick. Ziehst du es wirklich durch? Trotz natürlich der Geschichte, ja, wir können es ja nochmal kurz anschneiden, warum vielleicht die letzte Staffel nicht mehr ganz so gut war. Bei ja. House of Cards, weil der Kevin Spacey, ja, alle, die es nicht mitbekommen haben, Kevin Spacey ist homosexuell, kein Problem, und hat sich aber leider mit Minderjährigen da ein bisschen ausgelassen und ist natürlich dementsprechend völlig verdient in den Verruf gelangt. Hat dazu geführt, dass diese geile Serie, weil das war auch eine, die hat Arne mir immer, Sir Arne Tegen hat mir die immer empfohlen, weil er natürlich auch so diesen Politcharakter sehr gefeiert hat. Ja,
mega.
Und die Serie war auch wirklich mega gut, aber natürlich der Faktor, dass sie es quasi einstampfen mussten und die letzte Staffel ohne Kevin Spacey war, und natürlich, wer trägt diese Serie? Kevin Spacey, der einfach auch ein großartiger Schauspieler ist. Ja. Und ja, deswegen hinten raus halt einfach so Schmutz, dass ich sie nicht mehr reinnehmen könnte. Aber ich bin gespannt auf deinen Take, wie du das siehst.
Nee, am Ende, das sind 6 Staffeln, wenn ich richtig informiert bin. Und dann ist der Großteil einfach so überragend. Und dieses Machtspiel und diese Geisterkrankheit, so wie du es formulieren würdest, diese Besessenheit und einfach der Fakt, dass Kevin Spacey da, ich meine, die Folgen sind ja auch relativ lang, ne? Es gibt ja irgendwie ich gucke da gerade 73 Episoden gibt's davon. Und der Großteil ist einfach so überragend, dass ich am Ende ist es mir scheißegal, was am Ende mit der Serie passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also am Ende ist ein Serienende, für mich war ein Serienende immer scheiße. So, deswegen ist es egal, ob das richtig oder falsch zu Ende gebracht wird. Aber das, was du vorher an Entertainment kriegst und das, was du vorher an Machtkampf kriegst, ist für mich, die ist so gut produziert und die gibt auch, und ganz ehrlich, da ist auch so viel Wahres dran,
das obwohl
die
so abgedreht sagen. Die Serie gibt dir wirklich das Gefühl, boah, so läuft das bestimmt auch ab.
Ja, also, und ganz ehrlich, muss es doch auch, wenn du da mal wieder so, auch jetzt gerade, was jetzt gerade in der aktuellen Phase in Deutschland passiert zum Beispiel oder auf der Welt, und dann guckst du dir House of Cards an, in der Zeit jetzt, da wirst du hundertprozentig irgendwelche Parallelen oder Sachen und okay, ja, deswegen so und das sind die Abhängigkeiten, warum das und das. Original, das ist es, und das hat mich, ganz ehrlich, obwohl das eine Serie ist und man das nicht machen sollte, ein bisschen bewusstseinserweiternd ist die auch. Und deswegen, auch weil die so bis zum Ende gesponnen ist und mit so vielen Intrigen und sonstigen, muss ich ganz klar sagen, die gehört für mich dazu. Und diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, ich habe einfach nur rein diese Serie beurteilt und da ist die halt, kann ich die da nicht rausnehmen. Sorry, ist einfach so. Dafür finde ich diese Hauptcharakter-Thematiken immer viel zu geil. So.
Ja, finde ich gut. Also finde ich eigentlich auch vernünftig bei mir.
Oder verurteilst du mich jetzt damit deswegen? Nee.
Nö, komm. Eigentlich also hast du recht mit der Argumentation, dass das so sehr, also so gut war vorher, dass man vielleicht auch mal ausblenden muss, dass das Ende halt schlecht war. Genau wie bei Game of Thrones, dass da hinten raus die Leute alle meckern. Ich, wie gesagt, kein Spoiler. Oder jetzt so Klassiker wäre auch Dexter. Dexter, eine Serie, die ich auch sehr, sehr gut fand. Halt so ein schlauer, liebenswerter Serienmörder, mit dem du eigentlich komplett sympathisierst während der ganzen Geschichte. Und dann ist das Ende aber so bekloppt und scheiße, dass du am Ende alles anzweifelst. Obwohl die Serie eigentlich vorher geil war. Aber das ist halt oft das Problem. Wenn die Serie auch zu lang wird, die Staffeln zu lang wird, ist immer schwer, auch das Niveau da zu halten. Deswegen, aber finde ich eigentlich konsequent. Und dann gehen wir rüber, ich bin gleich mega gespannt auf deinen Platz 1, gehen wir rüber zu meinem Platz 1. Und das ist eigentlich das, was ich eben meinte mit Peaky Blinders, aber halt nochmal mal 2. Weil die visuell für mich befriedigendste Serie, die ich je gesehen habe, ist Fargo. Fargo, da gibt's auch einen Film von, der relativ alt schon ist, der übrigens aber auch sehr gut ist. Und Fargo, im Prinzip geht es ja um eine Serie von Morden, die da auf einmal relativ plötzlich wo halt stattfinden? In Minnesota. In Minnesota tatsächlich, wo eigentlich gar nichts passiert und dann nur ein paar Elche rumlaufen. Und da auf einmal ganz verrückte Dinge da in der Provinz passieren. Und ey, ohne Scheiß, bei mir geht's in der Serie erstmal natürlich geile Stories. Das sind verschiedene Staffeln, so ein bisschen vergleichbar mit True Detective, aber es sind halt nicht verschiedene Cases unabhängig voneinander, die hängen irgendwie über verschiedene Zeiten und Jahrzehnte hängen sie trotzdem noch miteinander zusammen. Das ist das Geile, mit vielen verschiedenen Schauspielern, also sei es Billy Bob Thornton, der da am Anfang so der Villain ist, später Ewan McGregor hier, den man auch von Star Wars kennt, der dann in so einer, er spielt sich quasi doppelt, also spielt 2 Rollen, so 2 Zwillinge, ganz verrückt spielt und jede Staffel auf eigene Art und Weise unfassbar geil. Und bei der Serie wirklich teilweise einfach nur diese Kameraschwenks, die dann so über die Landschaft Minnesotas gehen, mit perfekt gewählter Musik und so, also diesen Vibe ohne Scheiß, den die Serie macht, es ist großartig. Ist auch natürlich extrem gut bewertet und so critically, also sehr, sehr hoch angesehen, aber für mich mit Abstand meine Lieblingsserie. Und ich glaube auch, deswegen, sie ist zwar sehr gut bewertet, ich würde aber trotzdem mal behaupten, würde ich eigentlich gerne mal jetzt eine Umfrage machen, wie viele Hörer jetzt sagen, ja klar, Mann, Fargo kenne ich. Und wie viele sagen, oh nee, 2 in den Chat, habe ich noch nie von gehört. Weil das geht ein bisschen zu sehr unter, weil die Serie ist wirklich all-time great, muss man dazu sagen.
Ja, ich habe sie noch nicht gesehen. Aber ich weiß, dass sie gut ist. Ich habe da schon immer mal, also ich habe sie noch nie durchgeguckt oder so. Ich habe da schon mal reingeguckt. Ich habe schon mal mitgeguckt irgendwann mal oder so. Das verspricht auf jeden Fall viel. Aber ich kann da leider nicht mehr zu sagen. Aber da bin ich auch, die steht auch auf jeden Fall auf meiner Liste. Da bin ich komplett bei dir. Und das hört sich auch einfach interessant an. Und wenn die dann auch noch so gut gemacht ist, dann, dann gibt es ja keine Diskussion. Finde ich geil. Haben wir eine, also ich kann ja schon mal, jetzt habe ich ja schon geteasert, wir haben auf keinen Fall irgendeine Serie, die sich gedoppelt hat, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben. Das war geil.
Hatte ich vorher auch mitgerechnet.
Ja, hattest du komplett mitgerechnet?
Also, ja, ich hätte gedacht, vielleicht eine. Ja, aber Breaking Bad jetzt auch vielleicht wie ich, dann oder was? Na, ja, okay. Aber ich wusste ja, dass ich dann Breaking Bad auch nicht mit reinnehme und bei meinen Sachen war ich mir dann eigentlich relativ sicher, also ich war mir relativ sicher, dass du Peaky Blinders und Fargo noch nicht kennst und dann vielleicht Better Call Saul hätte ich jetzt gedacht, dass du wegen Breaking Bad, weil ich es ja vermutet hatte, dass du es vielleicht auch mit reinnimmst, ja.
Ja, okay, krass. Na gut, kommen wir erstmal zu meinem,
bevor wir hier nochmal auswerten. Trommelwirbel.
Ja, mein, zack, zack, gut, zack. Jetzt, ich würde mal interessieren, ob du drauf kommst, wenn du mit dieser... Wenn du von dieser...
ich glaube, es ist eine Serie, die ich selber nicht geguckt habe. Dann irgendwie so The Wire oder so. Oder irgendwie sowas ähnliches. Nee. So in dem Genre.
Nee, ich habe auf eins Suits.
Oh, okay. Oh ja, das ist aber auch... Wäre lange auch so weit gewesen, wenn sie nicht auch am Ende zwischenzeitlich so scheiße gewesen wäre über eine komplette Staffel. Das ist bei mir wieder der Faktor. Aber an sich, ich habe dann auch bei den Flügen teilweise, wo wir gemeinsam unterwegs waren, habe ich wieder neu reingeschaltet, habe mich durchgekämpft und fand es dann hinten raus auch wieder geil bei Suits. Aber ja, ich lasse dir den Take. Reicht bei mir nicht für die Top 5, auch nicht annähernd, hört sich hart an. Aber ich verstehe, wenn du selber sagst, Harvey Specter ist wahrscheinlich dein persönliches Idol, wenn man mal so ganz klar geht. Und von daher, das lasse ich dir den Punkt, kann ich es bei dir voll verstehen, dass es dein Eins ist.
Ja, aber du hast halt alles schon gesagt, das ist mein persönliches Idol. Also wenn ich mit einem tauschen dürfte, möchte, dann ist das, der Typ, ey, diese Erhabenheit mit diesem unfassbaren Stil, immer den perfekten Anzug zu tragen und selbst wenn der dann mal ausnahmsweise irgendwie im Hoodie oder so rumläuft, weil er da irgendwie zu Hause sonntags um 7:30 oder so erwischt wird oder so, der Typ mit dem Schlag bei Frauen, mit dieser Selbstgefälligkeit, unfassbar, gekoppelt da mit Donna, mit seiner Sekretärin, das sind alles so unfassbar starke Charaktere. Das ist, wie gesagt, plus dieser, und da kommt jetzt auch mein Take, die Serie auf Englisch, ich hab's versucht, ich krieg's nicht geschissen. Das ist halt heftig, weil da so viele Fachbegriffe sind, dass ich das Gefühl habe, ich verstehe von dieser juristischen Thematik, die einfach auch wirklich elementar und wichtig ist und die in einer Geschwindigkeit dadurch geholzt wird, verstehe ich nicht alles. Und als ich das Gefühl 2-3 Mal hatte, habe ich gesagt, nee, stopp, da muss er rausgehen. Und ich finde selbst die Charaktere auf Deutsch so unendlich gut gemacht. Und Harvey Specter ist für mich, ey, sorry. Auch Frauchen draußen, ey, sorry. Aber wenn der um die Ecke kommen würde,
ey. Ich würde mich von dem auch flanken lassen, bin ich ganz ehrlich. Nein, ey, ist schon, ey, das ist schon krass. Also, und das ist ja, geht ja wirklich so weit, dass ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler selber heißt, ehrlich gesagt. Aber der Schauspieler von Harvey Specter, das kann man ja, glaube ich, nicht mehr trennen. Und ich hoffe einfach, dass er wirklich auch privat so ein geiler Typ ist. Aber das ist schon unfassbar.
Ja, hoffe ich auch rein,
den so gut darzustellen, dass er wirklich einfach, muss ja jeder sagen, hands down, da gibt's auch eigentlich keine Kritik. Das ist einfach ein unfassbar geiler Typ. Klar, in der Serie wird dann auch klar, der hat auch seine 1-2 Komplexe und so weiter, aber trotzdem, es ist wirklich schon eine sehr geile Serie, muss ich sagen. Für mich dann nicht halt mit dabei, weil sie hinten raus, ich weiß gar nicht, welche Staffel es war, es gab eine, ich will wie gesagt nicht spoilern, die war schon sehr schlecht, aber am Anfang hatte ich auch sehr viel Spaß mit der Serie.
Ich glaube die 6. oder die 7. Meinst du die, wo Michael Ross da im Gefängnis ist? Nee,
kein Spoiler, muss ich rausschneiden, kein Spoiler.
Ja, ach, so ein Schwachsinn, Alter, da ist ja kein...
Obwohl Serien, die schon so lange sind, darf man eigentlich spoilern, ne? Ich weiß nicht. Aber nicht, dass jetzt irgendwer sagt, boah, ich will die unbedingt gucken und dann wissen sie schon Bescheid, was da
aber
passiert.
Aber dann ist am Ende, wenn so eine Serie, ohne dass mal einer im Gefängnis ist, vonstatten geht, ne?
Ja,
also dann ist auch, also komm, das ist kein Spoiler, Digga.
Ja, ist natürlich
aber
recht.
Du hast recht, da sind ein paar Lehrphasen dabei, aber die, ganz ehrlich, die Serie könnte 8 Lehrphasen haben, weil Harvey Specter die alleine bei mir einfach auf 1 katapultiert. Ist so, ich kann da nichts gegen machen. Der löst bei mir Zufriedenheit aus, der Typ, wenn ich dem ins Gesicht gucke, mit seiner Selbstgefälligkeit. Ist so.
Ja, finde ich gut. Aber da müssen wir, also fand ich sehr, sehr geil, fand ich sehr erfrischend. Das waren unsere großen 5 Serien. Ich hoffe für euch alle, dass da 1-2 Serien dabei waren, wo ihr jetzt denkt, geil, Mann, da habe ich jetzt Bock drauf. Das wäre auf jeden Fall Ziel der Geschichte gewesen. Ja. Aber Ziel der Geschichte ist natürlich auch, dass wir jetzt die Community damit verbinden und das interessiert uns ja auch. Ich finde es auch immer geil, wenn du so verrückte Meinungen hörst, wo dann auf einmal Leute sagen, natürlich ist hier Emergency Room meine 1. Ich glaube, bei Paula war es auch in der Top 5. So, wenn dann die Frauen so ihre Meinung raushauen oder dann wird es ja auch unterhaltsam. Deswegen, wir müssen dann mal, ich glaube, wir müssen ein paar Tage damit warten, damit wir nicht zu viel spoilern, weil die Leute sollen auch gespannt sein auf die Episode, aber vielleicht jetzt so, Mittwoch, Donnerstag, ich weiß nicht, wie unser, ja gut, wir haben ja einen festen Schedule, aber so ein Instagram-Post, wo die Leute ihre Top 5 runterposten können, fände ich schon nicht schlecht.
Ja, auf jeden Fall. Oder wir können auch jetzt schon mal anfangen und alle können ja ihre Top 5 einfach mal in die Story, das ist ja schnelllebend, in die Instagram-Story reinballern, die Top 5 Serien.
Oh ja,
und,
das ist auch gut.
Und uns verlinken und dann teilen wir das auf jeden Fall bei uns in der Story. Das ist, glaube ich, am schnelllebigsten.
Ja, okay, das ist gut.
Das spoilert auch nichts und wir haben aber auch, deswegen wissen wir auch die Lieblingsserien von Diegas und von Umberto und von Ernie und so, weil wir haben auf jeden Fall geplant.
Mega gespannt übrigens.
Ich glaube, die Nachricht kam heute irgendwann in der Gruppe oder kam die nur zu mir. Muss ich mal gucken. Wenn nicht, schicke ich sie dir gleich.
Warte mal kurz. Da würde ich gerne live noch gerne ist drauf
ja
reagieren.
Egal. Ja, okay. Reagier da mal live drauf. Ich sag kurz noch weiter. Die Idee ist, euch am Ende der Woche oder Mitte der Woche oder so irgendwann noch ein Newsletter rauszuballern mit den ganzen Empfehlungen von unserer Crew. Carla Borger habe ich auch schon gebeten, ihre Top 5 Lieblingsserien da reinzuschreiben. Ich werde noch ein paar andere Spieler anschreiben, damit ihr wisst, was die Creme de la Creme der Volleyball-Szene hier an Serien guckt und suchtet. Weil zum Teil gibt es ja auch echt Leute, die viel Zeit im Fliegern oder so haben, die gucken dann schon viel und die sind wirkliche Fachleute. Ich glaube, der größte Fachmann, mit dem telefoniere ich hier gerade oder Internet telefoniere ich hier gerade, aber ja, deswegen, das ist unsere Idee. Wer das noch nicht gemacht hat, kann auch gerne den Newsletter noch abonnieren. Einfach auf www.onus.de gehen und den noch abonnieren, dann kommt er da auch hin. Wir haben da auch mittlerweile, sind wir da vierstellig, glaube ich. Das ist für eine freiwillige Newsletter-Eintragung auf jeden Fall geisterkrank. An der Stelle vielen Dank. Zeigt aber auch, dass wir da gute Arbeit rein investieren. So. Und ihr werdet da nicht zugespammt, sondern es gab erst 3 in den letzten 3 Monaten, also alles entspannt. Der vierte kommt jetzt relativ zügig wegen der aktuellen Situation und der Content-Flaute, die in vielen Wohnzimmern herrscht. So viel dazu. Ja. Hast du die Nachricht von Ernie gesehen oder nicht?
Ja. Ist nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht, die Liste. Hätte ich mir, also es hört sich jetzt hart an, hätte ich mir fast ein bisschen schlechter erhofft. Damit ich jetzt was sagen kann. Nee, aber ist eine Liste, die kann ich komplett nachvollziehen. Also ist nicht meine Liste. Gerade auf den 5. Pick. Daniel hat ja, kann ich einmal spoilern. Daniel hat hier Black Mirror zum Beispiel reingehauen. Aber für mich ist Black Mirror keine richtige Serie. Black Mirror sind halt alleinige Filme, die dann letztendlich in der Serie zusammengeklatscht werden in so einem Sammelbund. Aber das sind halt so gesellschaftskritische, sehr futuristisch gemacht Filme. Kann ich auch sehr, sehr empfehlen, aber es ist halt für mich kein klassische Serie. Aber gut, ihr werdet die volle Liste dann ja auf jeden Fall bekommen und Honorable Mentions hau ich jetzt auch nicht mehr raus. Ey, manchmal, das ist auch mal der leichte Weg zu sagen, ja, das ist meine Top 5, aber ich erwähne jetzt auch nochmal 15 andere. So, das sind meine 5 Lieblingsleute, ich erwähne jetzt nochmal 30 andere. Nee, man muss auch mal eine harte Meinung haben und wenn ich jetzt Kritik dafür ernte, dass Serie X nicht mit dabei ist, dann ist es so. Dann beenden wir jetzt die Episode. Fand ich schön. Hat mir Spaß gemacht. Hart. Und dann sind wir gespannt auf eure Reaktion. Von daher, also ich würde sagen, ich habe nichts mehr weiter zu sagen. Schaut, wie gesagt, gerne mal bei Twitch vorbei und das Mindeste, was ihr machen könnt, wäre da mal ein Follow dazu lassen. Man kann jetzt schon mal kurz teasern. Der offizielle Teaser wird noch folgen. Wenn ihr die nächste Episode hört, wird es sehr wahrscheinlich schon den Onus-Twitch-Account geben, den Alex vor allen Dingen in nächster Zeit, zumindest während der Quarantäne, hauptverantwortlich bespielen wird. Da hauen wir jetzt aus Gründen noch nicht genau den Namen raus, weil das wäre noch nicht so ganz hilfreich. Aber bis dahin könnt ihr euch auch drauf freuen. Also Alex Walkenhorst, Streamer, Beachvolleyball-Profi und Streamer wird es bald in seiner Instagram-Bio geben, weil der zieht da voll durch. Und dann so bin ich mal sehr gespannt, wie das läuft.
Du bist ein Arschloch, ey. Na, ich habe mir da schon viele Ideen gemacht. Jetzt hast du es schon mal angeteasert. Wir werden das jetzt umsetzen. Wann ist realistischer Fall durchsetzen? Bis Mittwoch, Donnerstag oder so müsste man das Ding zum Laufen
kriegen. Kann gut sein, dass da dein erster Stream dann schon läuft, ja. Realistisch sein, ja. Ende der Woche. Also schaut da dann, wie gesagt, müsst ihr auf jeden Fall auf Instagram vorbeischauen, weil die nächsten News im Podcast wird es halt erst nächsten Montag wieder geben. Da ist dann quasi
schon
zu spät.
Schon was verpasst, genau.
Ja. Dementsprechend guckt auf Instagram vorbei, volley_pod. Da kriegt ihr alle News zu Alex Twitch-Karriere und natürlich zu allem weiteren und lohnt sich eh. Von daher, für mich soll es das gewesen sein. Für mich gibt es nichts mehr zu sagen, außer ohne Netz
und sandigen Boden. Tschüss Dirk, tschüss an alle da draußen.
Heidi Jalla.